einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und natürlich zur Tour de France gibt es eine Sondersendereihe zum Thema Tour de France. Und wie es dann Usus ist, bei den im Prinzip normalen Folgen ist der Thomas bei mir aus München und ich bin hier in Köln. Und wir quatschen über die Tour de France. Hallo Thomas.
Hallo, guten Abend.
Ich höre gerade aus dem Stream, dass wir dort gut klingen. Da möchte ich kurz mal darauf hinweisen, wir haben da ein bisschen was umgestellt, sind jetzt bei einem anderen Anbieter, der es technisch ein bisschen einfacher macht. Das heißt, wir werden jetzt immer auch bei Facebook und Twitter, wenn ihr noch eine andere Plattform, Tumblr oder wie hieß das, MySpace wollt, dann müsst ihr da Bescheid geben. Aber auf diesen zwei Plattformen kündigen wir. Wir bemühen uns in der Regel einen Tag vorher, es einmal anzukündigen und dann nochmal kurz vorher. Aber das wird sich geben, das wird sich zeigen. Wie das funktioniert. Tour de France. Mann, ist da was los.
Ja, Wahnsinn. Also jetzt sind ja ist schon fast die erste Woche jetzt durch. Mhm. Und ja, das Traurigste, wenn man es so sagen will, ist, dass ganz viele große Namen schon draußen sind, aus den verschiedensten Gründen. Und es ging schon auf der ersten Etappe ja schon los.
Ja, ich würde gerne kurz noch vor der ersten Etappe sozusagen einsteigen. Wir haben wahrscheinlich viele Hörer, die beide Formate hören, aber wenn ihr vielleicht nicht den Velo-Snack hört, wo ich schon ganz kurz angesprochen habe, also der Christian und ich haben uns in Düsseldorf auch getroffen am Samstag, also ich war mit der ganzen Familie, also sprich Frau und Kind da und haben das da an der Strecke uns angeschaut, haben noch alte Freunde getroffen und wie gesagt den Christian dort getroffen und es ist schon ein Ereignis und ich habe vorher lang auch mit mir gerungen, soll man es mit Kind machen oder nicht, ne? Also wenn so ein Kind auch noch nicht ganz so alt ist. Und auch die Kleine hatte Spaß und es sind natürlich viele Menschen und das ist ein bisschen viel und es war auch mächtig was los. Also man hat ja hinterher immer, du hast es ja auch mitbekommen, so von Fahrern gehört, es wäre so laut gewesen und viel los gewesen. Wie hat das denn am TV gewirkt, habe ich mich gefragt, weil ich habe es gar nicht im TV dann gesehen.
Ja, am TV war diese erste Etappe, fand ich jetzt nicht so beeindruckend. Viel beeindruckender fand ich dann, was auf der Fahrt von Düsseldorf nach Lüttich am zweiten Tag los war, weil bei diesem Zeitfahren, da hast du ja auch immer feste Kameraperspektiven sozusagen gehabt und wenig, ja, so eine Helikopterübersicht zum Beispiel, die halt mal zeigt, wie viele Zuschauer eigentlich da sind.
Ah, okay, da flog, weil es flog doch relativ viel rum, also so, wenn ich mich recht entsinne, also ich erinnere mich auch nur dran, weil meine Kleine immer gesagt hat, entweder Flugzeug oder da fließt ja alles Flugzeug, was da oben fliegt. Das kann ich ja nicht unterscheiden. Aber naja, schade. Also hätte ich gerne mal gesehen von oben so. Also das wären auch schöne Bilder gewesen mit an sich grenzender Wahrscheinlichkeit. Komisch. Aber also es war selber, wenn man da vor Ort war, war es schon sehr beeindruckend. Also wie viel, ich bin angekommen, habe auch in der schicken Mütze ein sehr zu empfehlendes Café Caroline von Cyclista.net getroffen und den Dennis getroffen und da haben die Leute wirklich morgens um 10:30 schon am Straßenrand gestanden, ne? Also da hatten die schon ihre Plätze eingenommen, um dann die guten Plätze später fürs Rennen zu haben. Und da war es 10:30. Und ich dachte, Moment mal, die Top-Leute kommen in 8 Stunden. Also ich weiß nicht, ob das so Usus ist bei der Tour beim Zeitfahren, aber ich war schon nachrichtbar. Und dann war es auch relativ schnell, 2 Stunden später schon, dass ich die ersten Fahrer wirklich am Straßenrand gesehen habe, die sich warm gefahren haben. Ne? Also das war mir auch, wenn man drüber nachdenkt, natürlich logisch, aber die sind dann vormittags, so gegen 12, 1 Uhr, schon mal die Strecke abgefahren mehrfach.
Das gehört dazu.
Also ja,
war mir ja dann jede Kurve gut einprägen und ich kann mir vorstellen, dass da auch mancher Fahrer den Parcours 2-mal oder 3-mal abgefahren ist. Ich habe gehört zum Beispiel, dass Chris Froome das so gemacht hat, dass er hinter Kwiatkowski im Auto selbst mit hinterhergefahren ist.
Ja, kann ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Also du meinst während des Rennens?
Während des Rennens nochmal, ja.
Ja, kann ich.
Weil er weiß halt, Kwiatko, das ist da einer, der gibt da Vollgas auf dem Parcours, kann er schon ungefähr sehen, wie kann ich da welche Kurve angehen und auch natürlich für den eigenen Fahrer, für den Kwiatkowski in dem Fall sehr motivierend, wenn er weiß, hinter mir sitzt mein Teamkollege oder mein Kapitän, mein Chef, der drückt mir die Daumen.
Ja, und also da kommen wir vielleicht dann auch, oder können wir schon zu einem Punkt der nun wichtig ist für diese erste Etappe schon so ein bisschen, wie soll man sagen, überleiten. Das wohl, also abgesehen natürlich vom Sieg, der mehr oder minder hat sich richtig überrascht oder war es so, na okay, hat man jetzt nicht so direkt auf dem Schirm gehabt, dass Geraint Thomas es machen könnte. Also er ist jetzt kein schlechter Zeitfahrer, aber so richtig auf dem Schirm, so zu 100% hat ihn von uns keiner gehabt beim Tipp.
Ja, unter den drei Top-Favoriten war er jetzt sicherlich nicht, aber ja, beim letzten Giro-Zeitfahren, wo er da ja schon mit einer halb gebrochenen Schulter gefahren ist, da hat er gezeigt, was er im Zeitfahren drauf hat und hat auch, ja, kommt ja von der Bahn, von der 4000 Meter Verfolgung und von daher nicht sonderlich verwunderlich, dass er das Ding dann auch abgeschossen hat.
Also insgesamt war das Team Sky natürlich mit, was heißt natürlich, aber mit vier Fahrern in den Top 10, hat schon eine Hausmarke gesetzt. Der von dir, wo ist er gelandet am Ende, den du als Favoriten gesehen hast?
Roglic.
Genau, ist gestürzt.
Ja, der hat einen Sturz unterwegs, ja, und ist unter ferner Liefen gelandet.
Gerade bei so einem kurzen Zeitfahren, wenn du da einmal raus bist, dann bist du natürlich raus. Also da muss man auch gar nicht rumdiskutieren. Tony Martin, dem wir, glaube ich, uneingeschränkt die Daumen gedrückt haben und dem, für den wir uns wirklich sehr, sehr, sehr gefreut hätten, ist am Ende hinter Kirienka dann und Stefan Küng, der für BMC wirklich großartig gefahren ist, auf Platz 4 gelandet. Vielleicht zur Leistung von Tony Martin. Also er selber hat es nicht als Grund sozusagen angeführt. Er hat, so wie es seine Art ist, ne, nicht nach Ausreden gesucht, sondern hat so ein bisschen gesagt, ja, war alles gemacht und war. Er wurde, an einer Stelle hat man Bilder gesehen, wo er mutmaßlich, und das möchte ich wirklich mit ganz großen Lettern geschrieben sehen, mutmaßlich von einem Sturz an des vor ihm fahrenden Fahrers aufgehalten wurde. Glaubst du, das hat eine Rolle gespielt?
Oder wenn, also wir können das nicht verifizieren, ob das jetzt da wahr ist oder nicht. Sollte es aber so gewesen sein, wird es natürlich eine Rolle gespielt haben. Aber letztlich war es ja so, dass er an der Zwischenzeit, glaube ich, noch mit einer Sekunde vorne war, als erster sogar. Mhm. Und dann im Ziel, na, war ich so ein bisschen verwundert, dass er da das verloren hat, vor allem auf dieser letzten Geraden, was ihm dann doch entgegenkommen sollte, ist ihm dann so einfach das Benzin ausgegangen.
Also man muss dazu sagen, das war vor Ort, also für die, das stimmt, das muss ich, wollte ich auf jeden Fall sagen, so die Streckenplanung, ne, das war sehr, sehr fantastisch, weil im Prinzip konntest du beim Start sofort die Fahrer sehen, also wenn du auf diesem sich gegenüberliegenden Stücken sozusagen warst, ne, konntest du die Fahrer im Prinzip zweimal sehen. Einmal beim Start, ne, sind sie da vorbeigefahren und dann direkt wieder auch die Zieldurchfahrt. Das heißt, es war in einer Situation so, dass auf der einen Seite, ich weiß gar nicht mehr wer, Marcel Kittel fuhr und 10 Sekunden später auf der anderen Seite John Degenkolb zum Beispiel in die andere Richtung fuhr. Also so für den Zuschauer auch nochmal extra schön gemacht, dass du jeden Fahrer zweimal sehen kannst, ne? Und wie du schon sagst, also es war schon sehr, sehr komisch mit dieser Zeit, mit dieser Zwischenzeit, wo er zuerst zu vorne lag. Und wie gesagt, ne, es sind jetzt keine langen Strecken, wenn man sich das mal anschaut, zwischen Platz 1 ja, und Platz 15 sind es 20 Sekunden. Also das war wirklich eine ganz, 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 ganz knappe Kiste. Und wenn man dann schon bei der ersten Zwischenzeit dann auch nochmal vorne liegt und dann so weit abstürzt, also ich bin eigentlich davon fest überzeugt, dass er durch diesen Sturz, und ich glaube, ein Auto stand dann an der Seite, ob man will oder nicht, ne, selbst wenn man nur kurz die Aufmerksamkeit darauf gelenkt ist, ist man halt aus seiner Konzentration auch raus und kann die Kurve vielleicht nicht.
Ja, und vor allem, wenn du dann siehst, dass da einer im Absperrgitter liegt, dann kommst du natürlich auch kurz ins Nachdenken und gehst dann vielleicht die 3-4% weniger Risiko in den Kurven, die es gebraucht hätte, um das Ding zu gewinnen.
Also, wie gesagt, also ich muss auch sagen, vielleicht Tony Martin an der Stelle auch mit ein bisschen Pech gehabt und das macht ihn für mich immer noch, ich will nicht sagen zur tragischen Figur der ganzen Geschichte, da gibt es andere, aber es tut mir einfach leid für ihn.
Ein Lucky Loser, ja.
Ja, ja. Nee, Unlucky Loser auch noch in dem Fall, würde ich sagen. Really Unlucky Loser. ja. Kommen wir zum anderen großen Really, Really, Really Badly Unlucky Loser. Alles, was der Chris mir am Samstagabend geschrieben hat, an Nachrichten und so weiter, würde ich am liebsten löschen, damit nichts davon haften bleibt. Er war jetzt am Boden zerstört. Valverde ist gestürzt. Machen wir es kurz. Valverde hat eine Kurve, alles, was jetzt kommt, ist meine Meinung. Valverde hat meiner Meinung nach eine Kurve zu eng genommen auf der nassen Straße. Ist deswegen weggerutscht, gestürzt, unglücklich gestürzt, dazu auch noch ins Gitter rein. Und hat aufgrund der Verletzung Kniescheibenbruch Minimum, noch ein anderer Bruch war irgendwas, ne? Irgendwas anderes war noch auch gebrochen. Was jetzt aber im Vergleich zur Kniescheibe völlig relativ unerheblich war. Und musste die Tour aus verlassen. Man weiß gar nicht, ob er diese Saison überhaupt nochmal wiederkommt. Und ich würde daran anschließend die Frage stellen, ob er überhaupt nochmal wiederkommt. Oder ob das nicht das Karriereende in Düsseldorf war. Also viele Karrieren sind in Düsseldorf an der Theke gestorben und eher auf der Straße.
Ja, sehr, sehr schade. Also gut, zum einen, also muss man das, man muss das von zwei Seiten sehen. Zum einen, das erste.
Ich habe drei Seiten.
Ja, gut, dann machst du nachher noch die dritte Seite. Jetzt okay. Zähle ich erstmal die ersten beiden auf.
Genau.
Das erste ist, gut, es war klar zu sehen, dass der Valverde da einen Fahrfehler gemacht hat und dadurch halt, ja, eigentlich selbst verschuldet, gestürzt ist, einfach in die Kurve zu schnell reingefahren und dann wurde er rausgetragen und hat dann wahrscheinlich einmal kurz irgendwie die Vorderbremse touchiert und du weißt ja selbst, auf nasser Straße einmal die Vorderbremse touchieren in der Kurve, das ist ganz, ganz ungünstig. Und ja, die zweite Sache ist, was viele hinterher reklamiert haben, dass diese Gatter da nicht abgesichert waren. Mhm. Das hätte man sicher anders lösen können, auf jeden Fall, aber das ist jetzt letzten Endes wahrscheinlich auch das, was zu dieser schweren Verletzung geführt hat, weil er halt da voll dieses Gatter geknutscht hat.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das Dritte, was noch hinzukommt, was vielleicht wo so ein Brückenschlag zwischen den beiden Punkten ist. Morgens, als wir an der Strecke vorbeigegangen, oder mittags, ne, 12 Uhr, sagen wir mal zwischen 12:30 und 12:30, irgendwann so um den Dreh rum, kann mich nicht mehr genau erinnern, hatte es schon geregnet. Also das heißt, zwar nicht in der Form oder nicht so schlimm, wie es später war, aber zu dem Zeitpunkt war schon die Straße nass und jeder Fahrer, also die werden, das wirst du wahrscheinlich besser wissen als ich, aber die werden ja wohl den bestmöglichsten Wetterbericht haben, den es irgendwie gibt. Das heißt, jedem war auch klar, dass am Abend die Straßen nass sein werden. Und ich finde, es gibt zwei Möglichkeiten, also wenn ich als Fahrer beim Warmfahren den Eindruck habe, dass es hier wirklich ein Problem gibt, also eine wirklich gefährliche Stelle, finde ich auch, dass es in meiner Verantwortung vielleicht so ein bisschen mitliegt, dafür zu sorgen, dass so eine Gefährdung abgestellt wird. Ne? Erinnerst du dich noch, ich bin leider nicht mehr, du weißt das, aber ich weiß nicht mehr, wo es war. Es gab mal ein Rennen in Spanien, meine ich, wo hinter das Bild rumging, wo so ein Poller am Straßenrand stand, weißt du, so eine Fahrbahn, so, dass man da nicht parken kann. Der komplett
bei der Baskenlandrundfahrt, ja.
Ja, irgendwas, ne? Also so, ich erinnere auch nur noch Nordspanien, der komplett ungesichert war. Wenn sowas beim Zeitfahren da gewesen wäre, dann wäre mit Sicherheit irgendein Fahrer, also ich finde, in so einer Situation, wenn ein Fahrer erkennt, hier ist eine Gefahr, dann muss er die Möglichkeit bekommen, es zu melden. Ja, es muss irgendwie ein Ansprechpartner von der ASO, von der Strecke oder so da sein, wo der Fahrer hingehen kann und sagen kann, pass mal auf, da hinten, da wird es ein Problem geben. Da passiert heute was.
Ja, aber
was.
Das liegt ja nicht mal am Fahrer, sondern auch vor allem an den Teams.
Weil oder Teams.
Der sportliche Leiter fährt ja auch durch diese Kurve, sei es mit dem Auto und sein Fahrer wird ihm ja dann, oder die Fahrer werden ihm berichten, was es da für potenzielle Gefahren gibt. Mhm. Und ja, eigentlich ist es dann an denen, da mit dem Veranstalter in Kontakt zu treten und diese Gefährdung zu entschärfen.
Okay, hast vollkommen recht, ne? Nicht der Fahrer, es muss irgendjemand, es muss von Seiten der Fahrer, der Teams, genau, Teams ist das bessere Wort, es muss von Seiten der Teams einen Ansprechpartner beim Veranstalter, in dem Fall der ASO, geben, wo die Teams hingehen können und sagen können, pass mal auf, hier, da ist ein Problem. Ein Team kann ja auch hinterher Protest einlegen. Ne? Da gibt es ja auch einen Ansprechpartner für einen Protest hinterher. Das heißt, es muss ja vorher auch jemanden geben, wo man sagen kann, pass mal auf, hier gibt es ein Problem. Und wenn es diesen Ansprechpartner nicht gibt, ja, also wenn es so eine Institution nicht gibt, dann wäre es meiner Meinung nach so auch ein bisschen, es gab ja früher, Jens Vogt war doch jahrelang der Fahrersprecher oder irgendwie sowas, ne? So gibt ja auch
genau,
so eine
Fahrervereinigung. Genau, der einzige Bekannte.
Ja. Nee, ich glaube, war es Philipp Gilbert nicht auch mal?
Ja, aber gut, von dem hat man da nicht viel gehört.
Okay, aber Jens Vogt hat ja immer gerne viel gesprochen. Aber da, über den haben wir ja genug gesprochen. Das wäre so eine Situation gewesen, wo ich so einen Fahrersprecher dann, auch wenn es nicht eine Institution gibt beim Veranstalter, wo er auf die Barrikaden oder ne, aufstehen soll und sagen, pass auf, hier, wir haben gleich ein Problem. Und so eine Institution einfordern. Ne, das heißt, das ist so die
Brücke. Ja, aber selbst wenn es diesen Ansprechpartner nicht gibt, haben die Fahrer immer noch die Möglichkeit, an die Medien zu gehen zum Beispiel.
Oder da, ja klar, ja stimmt, ne? Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Aber es hat ja erstaunlicherweise niemand getan, also.
Und auch hinterher habe ich kaum gehört, dass sich Fahrer beschwert haben, dass es zu gefährlich war, ne?
Ja, obgleich in dieser Kurve nicht nur Valverde gestürzt
ist. Ja, der, ich weiß nicht mehr, welcher. Ein Cannondale-Fahrer ist übel gestürzt. Der aber auch direkt wieder aufgestanden ist.
Wer war das noch? Toni Galopin ist in dieser Kurve auch schwer gefallen.
Genau. Wer war der jetzt? Wer ist denn noch?
John Izagirre.
Genau.
War rein.
Ja.
Für den war die Tour de France dann auch beendet.
Ja.
Und aber ich habe auch auf der anderen Seite viele Fahrer
gehört. Darf ich noch eine Sache kurz nachtragen? Wenn man sich mal, wenn man sich mal so die Zeitabstände anguckt, ne? Also man, dann ist ganz offensichtlich, dass mindestens Galopin, Durbridge, wie heißt der? Atapuma, Buhani, Buhani war entweder sehr, sehr langsam oder ist auch gestürzt. Ne, da sind, Derek Zabel ist gestürzt. Das sind so Leute, die haben sich über 2 Minuten eingefangen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die so langsam gefahren sind. Ne? Also da sind schon noch einige Schritte. Aber da müssen die nochmal, also da müssen die entweder klug genug sein oder laut genug sein, um vorher zu sagen, passt mal auf, hier ist ein Problem. Weil das muss ja lösbar sein. Und vor allen Dingen, das habe ich dem Chris gar nicht erzählt, weil ich wüsste, sonst wäre er noch mehr auf die Barrikaden gekommen. Wenn man von der Stelle, ich habe die Kurve jetzt auf dem Plan nicht ganz im Kopf gehabt, aber wo man in die Kö eingebogen ist zum Beispiel, das war auch so eine Kurve, wo ich vorher gedacht habe, huiuiui, wenn es hier glatt wird, das kann unschön werden. Das war eine 90 Grad Linkskurve. Von da circa 50, 80, 100 Meter weiter die Straße runter, gibt es so Verkehrsinseln, die per Definition immer gesichert sind. Ja? Also da sind immer so Reifen drum, dass Autofahrer, wenn sie da rutschen, nicht dagegen rutschen. Ja, also es gibt sogar von der Stadt Düsseldorf mehrere Stellen, wo solche Sicherungen am Straßenrand dran sind. Ne, das heißt, eigentlich hätte man auch da vielleicht vorher mal sehen können, oh, hier gibt es schon solche Stellen, vielleicht ist der Asphalt schwierig oder. Andererseits denke ich mir auch immer, ne, jeder Fahrer muss mit diesen zu ihm zur Verfügung gestellten Bedingungen umgehen können. Und wenn diese Kurve eng ist, wenn diese Kurve gefährlich ist, dann muss man etwas rausnehmen. Vor allen Dingen als Fahrer, der entweder Verantwortung für seinen Kapitän oder für sich selber in der Gesamtwertung hat. Ne? Also wenn Anthony Martin da jetzt gestürzt wäre und hätte sich schwer verletzt, dann hätte ich gesagt, okay, das war sein Tag, er ist das Risiko eingegangen, kann ich verstehen. Aber ich muss sagen, bei einem Valverde weiß ich nicht, ob das so clever war, da dann diese 100% zu geben. Klar, die sind alle völlig drauf, sind heiß wie die Rennpferde und da ist es vielleicht dann auch mal schwer, Vernunft an den Tag zu legen. Kann ich 100% nicht nachvollziehen. Aber man muss auch sagen, es gibt Fahrer, die haben halt diese Vernunft an den Tag gelegt, ne? Also Chris
Froome. Ja gut, also ja, von vielen Fahrern hat man hinterher auch gehört, beispielsweise ein Alberto Contador hat gesagt, ihm ist egal gewesen, dass er jetzt da ein bisschen Zeit verloren hat. Es war das Wichtigste an diesem Tag, ohne Sturz und sicher durchzukommen. Und genau das Gleiche hat eigentlich ein Richie Port auch gemacht, der es da vorsichtig hat angehen lassen und da lieber ein paar Sekunden liegen lassen. Weil was bringt dir die Zeit oder beziehungsweise was bringt es dir, wenn du da stürzt und deine Ambitionen auf den Toursieg hin sind? Und für mich ist hinterher das Verdikt der ganzen Sache einfach, dass ja, man hätte diesen Sturz vielleicht, also diese schlimme Verletzung vermeiden können, indem man das von organisatorischer Seite hätte abgesichert, aber die Fahrer sind für sich selbst verantwortlich.
Ja. Oder die Teams und genau, so richtig, plus vielleicht ergänzend, und die Teams sollten vielleicht auch ein bisschen mehr für die Fahrer einfordern für die Sicherheit ihrer Fahrer, wenn es absehbar ist, dass Rick Zabel ist ja, glaube ich, auch beim Einfahren schon gestürzt, wenn ich das richtig erinnere, ne? Oder irgendein anderer Fahrer ist beim Einfahren schon gestürzt. Wenn zumindest absehbar ist, dass es zu Problemen kommen wird, dass die Teams dann auch wirklich für die Sicherheit ihrer Fahrer eintreten oder es einfordern. Das ist, glaube ich, auch so ein
Ja, aber komischerweise zum Beispiel hat es die Sky-Mannschaft geschafft, mit mit einer ganzen Vielzahl von Fahrern da in die Top 15 zu fahren. Und die sind nicht gestürzt, ja, und hatten scheinbar das gleiche Material.
Nein, hatten sie nicht. Sie hatten die Wundertrikots.
Ja, gut, das war halt, ist dann die nächste Polemik, die bei diesem Zeitfahren aufkam.
Ja, aber beschreib, also ich habe es ehrlich gesagt nicht richtig, also ich habe schon verstanden, aber die hatten, also ich habe so verstanden, die hatten unter dem Trikot, vor allen Dingen am Oberarm, eine Art eingearbeitete Folie ins Trikot, die.
Die hatten halt einfach so andere Oberarme, die so eine Art Golfball-Design hatten,
genau.
Und die den Wind besser ableiten sollen. Und darüber hat sich hinterher vor allem das Team FDG, ja, beschwert, soll man so sagen. Aber man muss dazu ja auch sagen, dieser ganze Vorwurf, dass das Ganze illegal wäre und nicht regelkonform, ist ja insofern auch wieder hinfällig, als dass die UCI und die Kommissäre vorher dieses Material abnehmen müssen. Also von daher hätten die da schon, wenn es denn illegal gewesen sein soll, dem einen Riegel vorschieben müssen.
Und wenn sie es überhaupt gemerkt hätten. Ich traue denen ja auch, dass sie es nicht merken. Aber das vielleicht noch. Ich fand's eine lustige Geschichte. Also ich habe auch mit einem Kollegen schon besprochen, dass wir das jetzt als Markt so zum Nachrüsten sozusagen. Ne? Das ist ja im Prinzip nur so eine Folie, eigentlich eine dünne Folie, möglichst leicht, die eine Art Masernmuster hat, ne? Und die dann für uns das Trikot schieben. Vielleicht wird sich
vielleicht muss man jetzt
Fahrer noch mit Masern anstecken. Da wird man auch so eine Pustelstruktur im Gesicht.
Kann man ja dann auch wieder über die Sky-Mannschaft sagen, was man will. Aber sie sind immer irgendwo innovativ und versuchen da alles irgendwie im Grenzbereich, sei es gut oder böse, auszutesten. Mhm. Und die anderen Teams, waren da so ein bisschen übertölpelt von.
Ja, die anderen Teams hinken hinterher dann in solchen Situationen.
Ja, aber es ist natürlich auch die Sache, wenn du da ein Budget von 50 Millionen Euro im Jahr hast und das Team mit dem zweithöchsten Budget hat irgendwie 15 Millionen weniger zur Verfügung, ist es natürlich auch eine Frage des Geldes.
Ja, klar. Du musst die Leute, die sich den Kopf zerbrechen, auch bezahlen. Natürlich, 100%. Ja, aber ich hatte insgesamt einen schönen Tag da, Ich hoffe, Valverde kommt nochmal zurück. Das würde mich wirklich nicht nur für den Chris, sondern auch für den Radsport grundsätzlich freuen. Vielleicht so eine Wiederauferstehung nächstes Jahr bei den Klassikern. Und ansonsten weiß ich, dass meine zweijährige Tochter zumindest Alejandro Valverde nochmal live gesehen hat. Und es war ein rundherum schöner Tag dort in Düsseldorf. Sind dann, um das sozusagen auch offiziell mal so die Top das Top-Ergebnis sozusagen und sag mal schnell, nicht Top-Ergebnis.
Abzurunden.
Genau, um abzurunden, natürlich Gesamtwertung gleich Tageswertung, Gerard Thomas vor Steffen Küng, Vasily Kirienka, Tony Martin, aber das sind ja Froome auf 6, das sind ja so eine dermaßen Momentaufnahme, dass sie eigentlich nicht groß der Rede wert ist. Am nächsten Tag ging es dann, leider Gottes schon direkt raus aus Deutschland, schöne Strecke von 200 Kilometern am Niederrhein entlang, von Düsseldorf aus, rüber nach Lüttich, sozusagen paar Marker waren München-Gladbach, Aachen und so zwei Landmarken auf der Strecke. Und da bin ich auch wieder hingefahren. Also ich war unterwegs an der Strecke und habe mir das mal so in dörflicher Umgebung angeguckt. Und das war auch schon irgendwie ganz, ganz anders, aber auch schön. Weil man hat den Eindruck, da so auf dem Dorf, ne, da ist auch fast egal, was ist. Die haben einfach gefeiert. Ne, das hätte jetzt wahrscheinlich auch Autorennen sein können oder Pferderennen. Und ich habe es auch das erste Mal erlebt, so mit der Werbekarawane. Mal gesehen, habe ich vorher auch noch nie und das war schon sehr, sehr aufregend. Da war mal 5 Hubschrauber auch über uns flogen, war die Kleine komplett aus dem Häuschen und also kann man auch, wie gesagt, ne, also ich habe mich vorher gefragt, mit Kind, ja, nein, kann man durchaus machen. Ne? Also die hat dann Mickey Mouse auf der Werbekarawane gesehen und dann geht man zwischendurch mal schnell was essen und das alles schön. Und was ich auch sagen muss, der goldene Olympia-Helm ist wirklich Gold wert, weil ich habe ihn immer erkannt. Also den habe ich immer wieder erkannt. Ich habe Simon Geschke wieder erkannt beim Vorbeifahren. Wen habe ich noch erkannt? Es war eine Ausreißergruppe an dem Tag mit, wer war drin?
Taylor Finney,
genau. Und deswegen hat man auch noch so die Ausreißergruppe gesehen, angefeuert. Und du sagst, da hat man es besonders gesehen, wie viel los war?
Ja, also es gibt so ein Bild, wo ich glaube in mit Gladbach war das, wo halt die Fahrer auf so eine richtige Tribüne zufahren sozusagen. Und da, es war ja schon beeindruckend. Und es ist halt so, außerhalb Frankreichs hat man immer mehr Zuschauer an der Strecke als in Frankreich selbst. Mhm. Weil die Tour da natürlich ein kostbares Gut ist. Die kommt ja nicht jeden Tag an deiner Haustür vorbei, wie es teilweise in französischen Städten dann doch der Fall ist.
Mhm. Ja, also es hat auch echt Spaß gemacht, sich das anzugucken und da vor Ort zu sein. Und es war eine schöne Sache. Im Prinzip, da ja in den anderen, also da wir ja noch viel zu besprechen haben, das war, naja, also ich habe sogar an dem Tag auf Marcel Kittel gewettet, aber ich bin nicht ganz sicher. Es gibt vom Radsportmagazin sehr schöne Art Tippspiel. Ich finde das Covadonga Team Toto immer noch fantastisch und habe da nur irgendwie nicht die Muße und die Zeit für. Deswegen tippe ich beim Radsportmagazin mit, wo man einfach nur per Twitter jeden Tag den Sieger des kommenden Tages mitteilt. wo ich schon dreimal, wenn ich mich recht ins Glück gehabt habe oder mein Können beweisen durfte. Marcel Kittel, einfach stark an dem Tag, kann man gar nicht anders sagen.
Ja, da hat sich schon gezeigt. Also es ist so ein bisschen, ja, ein Rennen Jungs gegen Männer oder gegen einen Mann, besser gesagt. Also Marcel Kittel, der hat da ja fast die doppelte Geschwindigkeit drauf. Also es ist unheimlich, wenn der auf einem Flachsprint irgendwie in 10., 20. Position auf die letzten 400 Meter gebracht wird, ist er momentan nicht zu schlagen.
Ja, also hat man an anderer Stelle, wo wir später drüber sprechen werden, auch noch gesehen, er ist einfach in einer sehr, 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 sehr guten Form. Also ich habe ja über ihn so manchen lockeren Spruch gelassen, aber muss man einfach mal dann auch anerkennen, er hat sich punktgenau richtig vorbereitet. Greipel vielleicht mit dem Pech in der Vorbereitung an unpassendster Stelle krank zu sein, gewesen zu sein, aber Kittel ist einfach stark und völlig zu Recht.
Ja, obgleich man sagen muss, dass sein Zug bei Quickstep in diesem Jahr eine Katastrophe ist.
Ja, absolut. Aber das, und das ist etwas, was ich von ihm bisher noch nicht so gewohnt war, dass er trotz nicht vorhandenem Zug siegt. Weil ich hatte es immer so das Gefühl, er braucht seinen Zug, er braucht seine Leute, er braucht das. Und das ist jetzt gerade nicht der Fall und er siegt trotzdem. Das ist so etwas, was er entweder dazugelernt hat oder neues Talent entdeckt oder einfach bisher Glück gehabt hat.
Ja, ich glaube, das ist einfach so. Ja, bei den Sprintern ist es auch generell viel Glück. Also selbst ein Mark Cavendish, der das sonst eigentlich sehr gut beherrscht, der hat sich auch schon öfter einbauen lassen und ist auch echt viel Glück dabei.
Mhm. Ja, und das, hier habe ich noch gerade eine Meldung aus dem Chat. Da hat jemand, ich hoffe, ich darf es verlinken, das werde ich dann an dieser Stelle verlinken in der Folge, der ein paar Fotos von unterwegs gemacht hat, von der Etappe auch. Fotostream von unserem Hörer Uli, mit dem ich mal unterwegs war. Sorry für diese Unkonzentriertheit, aber ich denke, das lohnt sich, da mal reinzuschauen, weil er macht sehr, sehr schöne Fotos. Ja, also in Lüttich, Marcel Kittel, bockstark, einfach gewonnen, zu Recht, ohne Diskussion, hat da abgeschossen und ja, wie soll man sagen, völlig in Ordnung gehend, also beschwere ich mich nicht. Kommen wir dann einfach direkt schon, würde ich sagen, mal zur dritten Etappe.
Klar.
War so eine Geschichte, wo es mir dann nochmal leid hat, wie das Zeitfahren ausgegangen ist, weil das wäre so ein Tag gewesen, da hatten wir, glaube ich, alle drei. Ich will nicht sagen, kurz noch zur Gesamtwertung nach dem Tag, hat sich eigentlich nichts groß geändert nach der zweiten Etappe.
Ja gut, Marcel Kittel hatte sich da in Schlagdistanz geschoben, aber es war ja eigentlich schon vor der dritten Etappe dann klar, dass er dann an diesem Anstieg da die Zeitbonifikation nicht wird erringen können.
Genau, ne, also hat sich durch die 10 Sekunden nach vorne gearbeitet, aber ansonsten so im Favoriten, ich sag mal beim Favoriten nicht viel getan. Nächster Tag, die Etappe, die wir für Valverde ausgesucht hatten, dass er gewinnt. Ich hatte noch so ein bisschen, also ich hatte an dem Tag getippt auf Michael Matthews, weiß ich noch, lag so ein bisschen im Blut in Abwesenheit von Valverde und der hatte auch ein starkes Frühjahr und ich dachte, das könnte was werden, aber es kam ganz anders und nicht ganz anders, also der andere, den alle wohl oder den sehr, sehr viele auf dem Zettel hatten, hat gewonnen und da dachte ich schon, wo, also der war schon stark. Also ich hatte das Glück, wir gucken bei der Arbeit, können wir am Ende so ne, die letzten paar Meter, dann fällt bei den meisten irgendwie zur Arbeit Schluss und dann sitzt man auch gerne mal mit 10, 12 Leuten noch zusammen vor der Glotze oder 8 oder so. Ne? Das war schon beeindruckend, wie Sagan, die Performance, die der Sagan da auf die Tapete gebracht hat.
Ja, zudem er da noch aus dem Pedal gerutscht ist, irgendwie 300 Meter vor dem Ziel und da ja fast zum Stehen gekommen wäre und trotzdem noch gewonnen hat, aber man muss sagen, an dem Tag hatte er nicht die größte Endgeschwindigkeit, sondern das war Michael Matthews, der schnellste war, aber er war schlecht positioniert in dem Sprint, was Sagan besser gemacht hat. Ja, und dadurch hat er das Ding gewonnen, aber es kam auch wieder ein bisschen anders als erwartet zu Beginn der Steigung. Da hat man wirklich die Klassements-Favoriten vorne gesehen, also Richie Porte hat da attackiert, Contador ist nachgefahren und ja klar, zum Schluss, wenn da bei so einer Ankunft so ein hügelfester Sprinter dranbleiben kann, dann haben da auch die Klassementsfahrer nichts mehr zu melden.
Ja, absolut. Ich hatte aber, kommen wir zum ersten Punkt, Contador bei der Attacke, da dachte ich schon so, der sah schon ein bisschen aus, als wäre da schon komplett drüber und am Limit, hatte ich fast den Eindruck. Also,
ja gut, er hat gesagt, er hätte bei bei Port bleiben können, aber dann wäre das Risiko eingegangen, dass er irgendwie explodiert wäre und dann hat er sich gesagt, ich bleibe lieber bei den anderen und kassiere nicht so viel Zeit.
Mhm. Ja, aber das ist ja bei so einem, ich will nicht sagen kleinem Anstieg, aber bei sowas doch relativ...
Ja, aber du musst ja sehen, so ein Anstieg liegt halt den Punchern mehr als den Bergfahrern. Ja, aber
ich fand Contador, ich würde mich freuen, wenn er lange im Rennen bleibt und den ein oder anderen Akzent setzen kann, weil die Akzentesetzer werden ja weniger. Aber ich war ein bisschen, schockiert ist das falsche Wort, aber ich dachte mir, ob aus dem was wird bei der Tour, also mittlerweile, also ein Top 3, irgendwie, ne, du hast mich oft genug hier schon korrigiert und meistens lagst du dann noch richtig, aber ich war ein bisschen, ich weiß nicht, ich fand nicht, dass er gut aussah bei diesem Ding im Vergleich zu anderen, ne, also Sagan zum Beispiel, um darauf wieder den Schlag zurückzumachen, Sagan wirkte auf mich als die ganze Zeit, als würde der wirklich bei 80% fahren. Also ich glaube, wenn er noch hätte schneller fahren müssen, abgesehen von dieser Pedalgeschichte, wenn er hätte schneller fahren müssen, wäre der ohne Probleme schneller gefahren, wirkte der auf mich. Der atmete durch die Nase. Also ich dachte.
Ja, aber Peter Sagan ist da auf seinem Spezialgebiet zu Hause. Und
ja, aber ich dachte auch im Vergleich zu einem Matthews oder Daniel Martin von Avermaet, die da waren, ich fand, der war einfach nochmal, ne, also mit denen verglichen, sah das trotzdem sehr entspannt aus. Ne? Also es wäre der ganze, der hat sich auch tausendmal, also oft genug umgedreht. Ja, es war auch so eine Sache. Ich musste lustigerweise, du wirst die Stelle auch kennen, damals an den Kommentar 97 als Jan Ullrich attackiert hat. Erinnerst du dich noch? Ich weiß nicht mehr, war es Leisel oder Watterott oder wer damals kommentiert hat, der immer gesagt hat, dreh dich nicht um, fahr nach Rauern.
Das war Rudi Altig.
Rudi Altig hat da kommentiert? Okay. Ja. Siehst du, dafür haben wir dich. Weißt du, was ich meine? Ne? Der hat immer gesagt, dreh dich nicht um, ja, Jan, fahr. Und genau daran muss ich denken. Ich dachte auch so, ey, dreh dich doch nicht um, fahr doch einfach nach vorne. Ne? Also das sah sehr, wenn man es positiv formulieren will, sehr, sehr selbstsicher aus und so guckend und so abschätzend. Naja, was es ihm gebracht hat, sehen wir später. Aber ich dachte zu dem Zeitpunkt schon so, damit wäre das grüne Trikot jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit auch schon entschieden, weil er, wenn er mit so einer Form daran fährt. Und Michael Matthews, für den hätte das einfach nur vielleicht so 20 Meter weiter sein müssen, ne, die Strecke. Dann hätte er mich glücklich gemacht.
Auf jeden Fall, ja, der hätte das Ding gewonnen, wenn ihm da nicht der Weg ausgegangen wäre. Also er war an dem Tag wirklich der schnellste von den Sprintern und ja, aber gut, man sieht schon an dem Ergebnis der Etappe, dass da dann doch diese Zielankunft recht schwer war und die Klassementsfahrer bis so Rang 29 sind da alle innerhalb einer Zeit angekommen, so aber zum Beispiel Simon Yates, der hat da irgendwie aus irgendeinem Grund 10 Sekunden liegen lassen, ja.
Man weiß es nicht, aber warten wir mal ab. Also am Gesamtklassement hat sich da jetzt schon so ein bisschen was verschoben, Gerald Thomas weiterhin natürlich im gelben Trikot, Froome hat sich dann von Platz 6 auf Platz 2 vorgeschoben, Matthews durch diesen grandiosen Antritt natürlich von Platz 15-3, Sagan 17-4. Also es wurde so ein bisschen durcheinander gewirbelt. Ne? Der ein oder andere, zum Beispiel Steffen Küng von Team BMC, ist natürlich vom zweiten Platz weit nach hinten runtergefallen auf Platz 12. Und vielleicht dann nochmal jetzt so zwischendurch, grüne Trikot zu dem Zeitpunkt lag auf den Schultern von Marcel Kittel, der sich am Tag vorher ja schon geholt hatte. Und das Mountain-Bergtrikot, nun gut, das ist zu dem Zeitpunkt noch vernachlässigbar. Aber was vielleicht auch so ein bisschen erfreulich war, Emanuel Buchmann schon auf Platz 4 im weißen Trikot hinter Stefan Küng, hinter Luzenko und Latour. Und dann kam es dann zu dem nächsten großen Diskussionstag, um es mal so vorsichtig auszudrücken. Etappe Nummer 4 war das dann, ne? Ja, genau, Etappe Nummer 4. Im Grunde genommen erwartete man nichts, also ne, das Blatt Etappe 2 Sprintankunft, Etappe 4 Sprintankunft und dann geht's in die Berge. So stand es im Roadbook für uns geschrieben und es kam dann.
Ja genau. Gut, wir hatten im Prinzip eine relativ unspektakuläre Etappe mit Guillaume van Kersburg als einzigen Ausreißer. Also der arme Kerl konnte einem da wirklich leid tun, der ist da 200 Kilometer fast komplett ohne Unterstützung vor dem Feld herumgefahren und eigentlich die ganze Etappe allein gefahren, weil am Ende ist er auch noch hinten rausgefallen aus dem Feld wieder. Erst war er vorne weg.
Ich hatte einfach keinen Bock auf einen anderen Menschen gehabt an dem Tag.
Wer weiß. Auf der anderen Seite auch gute Werbung natürlich für den Sponsor, die Wanty Group Gobert, weil du da natürlich die alleinige TV-Präsenz beanspruchen kannst. Ja, aber auf den letzten, sagen wir mal, 2 Kilometern haben sich die Ereignisse überschlagen. Zunächst gab es da gut 1,5 Kilometer vom Ziel schon mal einen ja relativ schweren Massensturz, in den auch das gelbe Trikot Geraint Thomas verwickelt war, der da das Feld im Prinzip geteilt hat. Und dann haben so ja 20, 25 Mann um den Sieg gesprintet. Ja, und dann kam es eben zu jener besagter Szene, die wahrscheinlich auch alle Hörer ja jetzt irgendwie gefühlt tausendmal hin und zurückgespult haben. Ja, und das war halt so, dass es auf der rechten Seite recht eng wurde und dann kam zunächst Arnaud Démare vorbeigezogen, zog einmal quer über die Straße und dann wollte Mark Cavendish an Peter Sagan an der Bande vorbei durch eine schmale Lücke und ja, ist dann in die Bande gestürzt. Und es sah dabei halt recht unglücklich aus, wie der Peter Sagan da danach noch den Ellbogen ausgefahren hat und auf den ersten Blick dachte man ja auch schon, der hat den da jetzt voll mit Absicht in die Bande gefahren. Aber wenn man die Bilder dann nach mehrmaliger Betrachtung nochmals bewertet hat, dann ist man dann doch zu dem Schluss gekommen, dass der Cavendish da schon halb in der Bande lag, als der Sagan überhaupt den Ellbogen ausgefahren hat. Und es ist ja auch die Frage, nach der Absicht steht auch noch im Raum. Es gibt Leute, die sagen, das war nur eine Ausgleichsbewegung, weil er natürlich dadurch ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten ist und mit dem linken Bein auch so raus musste, dass er rechts den Ellbogen ausfährt. Und zum anderen natürlich auch die Frage nach der Gleichbehandlung, weil der Arnaud Démare ist mindestens ein ebenso sanktionswürdiges Manöver in diesem Sprint gefahren wie Peter Sagan.
Ich bin am Ende auch immer noch komplett unentschlossen, was ich davon halten soll. Also ich weiß es nicht und tue mich auch schwer, sozusagen etwas im Guten und im Schlechten zu sagen. Was du gesagt hast mit dem, ich fange mal mit Cavendish an. Ich weiß nicht, ob Cavendish da nicht auch einfach eine Situation kreiert hat, indem er in eine Lücke oder durch eine Lücke wollte, wo keine war. Ganz einfach mal gesagt, ne? Also das war eine verdammt enge Kiste und auch wieder das Gleiche wie mit Valverde beim Zeitfahren. Natürlich haben die einen Puls von 200 und mehr Adrenalin als ich nach einer, Defibrillation. Aber der ist da vielleicht wo reingefahren, wo er nicht hätte reinfahren dürfen. So.
Ja gut, das geht vielleicht 20 Mal gut und beim 21. Genau. Mal geht es nicht gut. Also eben, ich weiß nicht, ob du dich an Fernando Gaviria beim Giro erinnerst. Der ist zweimal ein ähnliches Manöver gefahren und hat die Etappen dann gewonnen.
Ja.
Aber es hätte ihm genauso ergehen können auf der Etappe.
Eben, und ich glaube, vielleicht habe ich zu wenig mitgekriegt, aber ich habe auch nirgendwo gelesen, dass sich Cavendish beschwert hat, irgendwo.
Nein, er hat ja gesagt, die Entscheidung über die Sanktionen müssen andere treffen, aber genau. Er findet es natürlich nicht nett, dass der Sagan da den Ellbogen ausfährt, aber er hat nicht gesagt, ein ehemaliger Telekom-Profi, dass man da den Sagan disqualifizieren muss.
Ja, da wollen wir mal über Dumbo den Mantel des Schweigens sozusagen den Mantel des Schweigens hüllen. Also ich glaube von Cavendish, er hat da, glaube ich, eine Situation kreiert und eine Situation nicht gesucht, aber er wollte wodurch, wo es nicht genug Platz war. Und wie gesagt, er hat sich nicht beschwert und es trifft da ja auch niemanden. Also er gehört jetzt nicht zu den Fahrern, wo man sagt, der hat Angst und geht einer Situation aus dem Weg. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Und es gab auch schon Situationen, wo er sozusagen vielleicht auch nicht ganz unschuldig daran war, dass andere abgeräumt sind. So.
Auf jeden Fall, aber man muss ja immer wenn man mal sich an die Fakten hält, da betrachten, welche sanktionswürdige Aktion, die zu einer Disqualifikation führen könnte, hat der Peter Sagan begangen.
Genau, da wollte ich jetzt nämlich hin. Hat er ihn A absichtlich, B unabsichtlich oder C gar nicht, sondern ist selber irgendwie in die Situation reingeraten, also war er erst gar nicht schuld, weil Cavendish eh schon im Fallen war sozusagen. Ne? Das sind ja die drei Möglichkeiten für diese Situation. Ich unterstelle Sagan jetzt einfach mal, dass er es mit Sicherheit nicht absichtlich machen wollte. Und wie du schon sagst, er hat nach links den Ellenbogen rausgefahren, nach links den Fuß, nach rechts den Ellenbogen um Ausgleichbewegung und so. Vielleicht war das auch noch nur einfach mal verkacktes Pech in dem Moment.
Also ja, aber für mich ist immer maßgebend in solchen Situationen, verlässt der Sprinter abrupt seine Linie oder das eindeutig.
Das hat er nicht.
Ja, aber das war für mich überhaupt nicht der Fall. Und das andere, was für mich dazukommt, ist, wie wir vorhin gesagt haben, der Cavendish liegt schon halb in der Bande, als der Sagan erst anfängt, den Ellbogen auszufahren. Also von daher, und ja, wie gesagt, für mich ist der Einzige, der in diesem Sprint ganz klar seine Linie verlassen hat, Arnaud Demar.
Wenn mal vorher gewesen, ja. Also
Also
ich.
das, also wenn der André Greipel da nicht aus dem Tritt gekommen wäre und den Buani dadurch ein bisschen abgebremst hätte, dann hätte der Demar seinen Landsmann da glatt
Abgeschossen.
über den Haufen gefahren. Ja, und ich sehe das auch als großes Problem für die jetzt noch ausstehenden Sprints bei der Tour, diese Rivalität zwischen Demar und Buani, die also da wirklich in jedem Sprint mit Haken und Ösen bei der Sache sind, und da kann es wirklich noch schlimm krachen, wenn da nicht mal einer eingreift.
Jetzt sag mal nicht, dass wie sagt man, beschwöre es nicht herbei. Sage ich mal vorsichtig.
Nein, will ich auch nicht, aber es
Nee, dass du es nicht
also.
willst. Nein, so meine ich das gar nicht. Ich
Aber
kenne
es ist schon auffällig, wie sie
ich
ausgerechnet
kenne
diese
jemanden, der,
beiden.
warte mal kurz, ich kenne jemanden, der hat morgens mal gefragt, lebt Inge Meisel auch noch, überhaupt noch? Und nachmittags hören wir im Radio, dass Inge Meisel gestorben ist. Sowas meine ich. So self-fulfilling prophecy. Nicht, dass du da noch was aufbeschwörst. Nee, aber
Ja, klar, aber es ist auffällig, wie sich diese beiden Sprinter, diese beiden Franzosen, da die ihre Rivalität so ein bisschen auf Kosten der anderen Sprinter auch austragen.
Gibt es da eine Geschichte zu? Also eine alte, also was?
Ja, natürlich, sie sind ja beide früher bei FDJ gefahren, und irgendwann musste der Buani dann das Team verlassen, und auch diese Geschichte, ich glaube, im letzten Jahr bei Mailand Sanremo war das, als der Demar gewonnen hat und Buhani sich da irgendwie verschaltet hat und da wohl auch Demar ihn leicht touchiert hatte, das hat er dem wohl immer noch übel genommen, und von daher ist es eine niemals endende Story zwischen den beiden.
Ja. Also, ich glaube, wir sind beide. Also, einen Punkt möchte ich noch anmerken zwischendurch, bevor wir vielleicht den kompletten, wie soll man sagen, dass die Geschichte. Hast du den anderen Sturz gesehen, wo Sagan im
1,5
Prinzip.
Kilometer von dem Ziel, ja.
Ich habe nur einen anderen Sturz gesehen, ich weiß aber nicht, ob das der war. Wo man jetzt, wenn man es böse sagen würde, okay, wenn Sagan nicht für das da am Ende bestraft wurde. Vielleicht ist es gar nicht so ungerecht, dass er bestraft wurde, weil im Prinzip, er hat ja vorher schon bei einem Sturz eine nicht unerhebliche Rolle gespielt.
Nee, auf jeden Fall. Also das sah auch relativ, ja, sage ich jetzt mal, Sagan-lastig aus, weil er da zwischen zwei FDG-Fahrern durchgefahren ist und die beide dann zu Fall gekommen sind. Ob dann letzten Endes diese Aktion, das ist ja auch die Polemik an dieser Sache, dass kein transparenter Beschluss der Jury einsehbar ist.
Das natürlich die Frage hat sich angeschlossen, weil ich habe nämlich auch das Gerücht gehört, er wäre dafür gesperrt worden, gar nicht für die Sagan Cavendish-Geschichte, sondern für diesen ersten Sturz. Ne? Und dass das, also das gehört für mich so zu den Grundprinzipien einer jeden Rechtsform. Wenn jemand bestraft wird, muss ihm und auch allen anderen ganz klar gesagt werden, warum. Und wenn das nicht der Fall ist das wirklich
Ja,
das
und vor allem, es gab ja
Allergrößte.
schon eine Entscheidung, gut eine halbe Stunde nach der Etappe, die da war, Sagan zurückzuversetzen auf den letzten Platz der Gruppe und ihm, glaube ich, 50 Punkte im Kampf um das grüne Trikot abzuziehen. Ich glaube, damit hätten alle ganz gut leben können. Aber dann hat man wieder diese Entscheidung revidiert, Sagan ausgeschlossen und sich damit als Jury eigentlich jeglicher Kredibilität beraubt.
Ja, das war schon sehr, sehr eigenartig. Also, nachdem ich diese andere Szene gesehen habe, wo er sozusagen die FDJ-Fahrer abgeräumt hat, da dachte ich schon so, naja, okay, also wenn er eine Strafe bekommt, dann und das ist dafür, dann finde ich das okay, weil das war wirklich nichts. Da hat er nämlich wiederum die Lücke gesucht, die vielleicht nicht da war, hat sie bekommen, aber auf Kosten der beiden anderen. Also da wäre er dafür bestraft gewesen, das hätte ich noch eher nachvollziehen können. Aber ich glaube, um jetzt diesen ganzen, um den Block so ein bisschen abzuschließen, am Ende, die Strafe ist extrem viel zu hoch. Also hätte man ihm eine Geldstrafe auferlegt, hätten wir, glaube ich, alle gut mitleben können. Hätte man ihn an dem Tag zurückgestuft, auch völlig okay. Aber ein Ausschluss, und ich finde, dieser Ausschluss ist auch, habe mich heute auch mit jemandem unterhalten darüber, der auch ein bisschen in der Materie drin ist, der meinte, das Größte ist eigentlich die größte Katastrophe. Also es ist so ein dermaßen Eigentor auch für die Tour. Also jeder, der sich jetzt, wie soll man sagen, echauffiert über diese Juryentscheidung, der muss auch mal bedenken, die schießen sich ja so ein Eigentor auch. Und entweder ist es extrem dumm oder da ist irgendwas ein Grund dafür, den ich nicht nachvollziehen kann. Weil er
Ja
ist nun mal
gut,
eine Attraktion.
du kannst ja jetzt überlegen, jetzt ist da ein Franzose im grünen Trikot und hat da sehr gute Chancen, das zu gewinnen. Und der fährt auch noch im französischen Meistertrikot.
Ja, okay, aber das, aber dafür ist die Ase doch eigentlich, also war auch mein erster Gedanke, aber wenn du einen Schritt weiter drüber nachdenkst, die Ase ist ja ein weltweit agierendes Unternehmen. Und denen kann nicht nur daran gelegen sein, dass ein Franzose da gewinnt, sondern die wollen die Show, die wollen die Unterhaltung, die wollen überall drin sein. Und ein Sagan ist nun mal ein Publikumsmagnet. Da müssen wir nicht, also, ne? Wenn,
zumal,
was ja, Specialized bringt kurz vor der Tour noch einen Spot raus mit ihm, wie er auf einem Cross-Country-Rad durch die Gegend fährt, in Amerika in den Wäldern, ne, für den amerikanischen Markt. Die sind doch jetzt total angepisst, dass der jetzt bei der Tour nicht mit dabei ist. Ne, man hat sich jetzt die zwei großen Radsponsoren damit, ich will nicht sagen verkrault, aber glücklich gewesen sind die auch nicht. Neues deutsches Team, was das erste Jahr dabei ist und was einen Superstar einkauft, den sie dann nach 4 Tagen von der Tour ausschmeißen. Also da sind doch jetzt so dermaßen viele Leute hinten hinter den Kulissen angepisst von dieser völlig übermäßig übertriebenen Entscheidung. Und ich nicht. Ich red mich nur in Rage gerade. Ich kann das nicht nachvollziehen.
Ja, aber man kann das ja jetzt nicht mehr revidieren und man hat ja auch hinterher gehört, also wenn man jetzt mal so ein bisschen die Expertenmeinungen von Ex-Fahrern, Ex-Sprintern zusammenfasst, dass so rund 80% der Leute hinterher gesagt haben, diese Entscheidung ist völlig überzogen eigentlich und früher in den Sprints, also wenn man sich das mal anguckt, was da zum Beispiel ein Abdu Shaparov in den 90ern veranstaltet hat, ja. Also der hätte da müde drüber gelächelt, ja. Also,
der hätte gefragt, was war denn los heute?
Wenn da nicht mindestens immer 3 Leute beim Sprint auf der Straße lagen, dann hat er irgendwas nicht richtig gemacht an dem Tag.
Ja, vielleicht findest du gleich noch, dass wir an dieser Stelle irgendeinen Link von ihm, ich erinnere mich noch, wo wirklich blutende Fahrer ins Ziel gekommen sind.
Ja, das war da, glaube ich, bei der Tour 93, als da der Jalabert voll in so einen Polizisten reingefahren ist.
Ja, also das, ich habe vergessen auf live zu stellen übrigens eben. Naja, jetzt kriegen die Leute erst jetzt eine Benachrichtigung. Ach, ja, es ist schade drum, es ist einfach schade drum. Ich glaube, da sind wir alle einer Meinung und es ist nicht gut für die Tour. Und aber wir können es jetzt auch nicht ändern und wir müssen jetzt übernehmen. Wer ist denn jetzt der neue, wie viele Leute jetzt bei Bet & Win wohl angepisst sind, weil sie ihre grüne Trikot-Tipp sich sozusagen damit erledigt hat?
Ja gut, wir haben also, kann ich auch sagen, wir haben auch so redaktionsintern bei uns so ein Tippspiel laufen und ich glaube, eigentlich alle hatten Peter Sagan und mussten jetzt einen ihrer 3 Transfers dafür verwenden, einen anderen Sprinter einzukaufen.
Ja. Ja, ach. Das ist doch alles albern. Das,
ja, aber gut, dadurch haben wir jetzt wieder einen Kampf um ein Trikot, das schon vergeben schien.
Ja, abgesehen davon, Bora zieht, das lese ich gerade noch, Bora zieht jetzt auch vor den Internationalen Sportgerichtshof.
Womit sie aber schon abgelehnt wurden.
Ja, gut, was ich auch komplett albern finde. Also, weißt
ja,
du,
aber stell dir vor, wie soll das laufen? Also ja, der Sagan ist 2 Tage aus dem Rennen und kommt wieder und steigt wieder ein und sagt, ah gut, ich komme gerade von der Massage, lass uns sprinten.
Ja, ja. Also das ist halt, das sowas empfinde ich dann auch in gewisser Hinsicht, ist, weißt du, beim Fußball, okay, da wird jetzt auch der Videobeweis teilweise eingeführt, ne? Aber es ist eine Tatsache.
Ja, aber selbst da läuft es ja falsch beim Videobeweis. Also da wurde neulich dem falschen Spieler trotz Videobeweis eine falsche rote Karte gegeben. Und erst nachdem der Videoschiedsrichter dann noch ein drittes Mal hingeguckt hat, wurde dann der richtige Spieler vom Platz gestellt.
Das ist ja was. Ja. Ja, aber ich empfinde sowas auch als in gewisser Hinsicht als Tatsachenentscheidung, ne? Und das ist jetzt so und damit muss man leben und wie gesagt, ne, ich finde es
schön. Ja, er hat es ja dann auch sehr mit Courage aufgenommen. Also das war, also ich denke, andere Leute hätten in dieser Situation völlig anders reagiert.
Ja. Aber das ist ja auch eine Sache, die Sagan auszeichnet. Ja. Also am nächsten Tag, apropos, was ihn auszeichnet, André Greipel. Fand ich auch eine schöne Geste, das ist das falsche Wort, aber hat sich zuerst wirklich sehr kontra Sagan geäußert. Hat ihm irgendwie die Freundschaft entzogen sozusagen. Hat dann aber hinterher gesagt, nee, pass auf, ich habe mir das nochmal angeguckt, sorry, ich lag falsch. Und das finde ich so in der Öffentlichkeit die Größe zu sagen, ey, hier habe ich mal einen Fehler gemacht, habe mich falsch positioniert. Muss man auch mal lobend erwähnen, ne? Da haben auch nicht alle die Größe für.
Ja, auf jeden Fall. Ne, aber an dem Tag auch durch, also was man noch so dazu sagen muss zu dieser Etappe, wäre eigentlich wieder prädestiniert gewesen für Marcel Kittel, die Etappe. Mhm. Aber der wurde halt durch diesen ersten Sturz da zurückgebunden, indem er 2 seiner Teamkollegen am Boden umkurven musste. Ja, und dann hat er ein Loch gehabt, was er dann nicht mehr zufahren konnte.
Mhm. Ja, deswegen eher nicht dabei. Deswegen aber dann André Greipel bei dem Tag auf, ich glaube Platz 3 war ja, ne?
Und Platz 3, ja, aber wie gesagt, der André Greipel ist da auch so 100, 200 Meter vor dem Ziel einmal irgendwie, ja, so halb aus dem Pedal gerutscht oder hat sich verschaltet und musste dadurch einmal kurz rausnehmen und ja, wer weiß, vielleicht hätte er die Etappe sonst abgeschossen, weil man hat gesehen, Alexander Christoph, ja, so viele Lorbeeren, der auch schon in seiner Karriere eingefahren haben mag, der ist doch momentan nicht in der Verfassung, in der er mal vor ein, zwei Jahren war, um so ein Massensprint zu gewinnen.
Absolut nicht. Also er war ja bei der Etappe, bei der zweiten, wo war er da? Also da war er ja noch nicht mal, er war 15. Ne? Also da war er hinter Degenkolb zum Beispiel, also da hat er überhaupt keine Rolle gespielt. Schade, ich mochte ihn eigentlich, ich habe ihn immer gerne sprinten sehen, aber vielleicht holt er sich ja noch die Form während der Tour, man weiß es nicht. Es mag ja sein. Und am fünften Tag ging es dann sozusagen das erste Mal, ich will nicht sagen um die Wurst, ne, aber man hat sich gedacht, okay, heute wird der Tag, wo zumindest die Gesamtklassenfahrer das erste Mal die Karten auf den Tisch legen werden.
Ja, es ging hoch, also zum dritten Mal zum Planche de Belleville. Mhm. Und ja, die Geschichte hinter dieser Namensgebung ist ja schon recht spannend. Also Planche de Belleville, so übersetzt die Planke der schönen Mädchen. Also damals während des 30-jährigen Kriegs haben sich da einige Frauen oder Mädchen aus der Ortschaft am Fuße des Berges vor den Schweden auf diese Bergkuppe geflüchtet. Und die Legende besagt halt, dass sie lieber Selbstmord begangen haben, sich in einen Teich gestürzt haben, anstatt da von den Schweden malträtiert zu werden, und daher stammt eigentlich dieser Name. Und ich denke,
Ausflug zur Kultur. Sehr schön.
Einige der Gesamtklassements-Favoriten hätten sich an diesem Tag auch am liebsten in irgendeinen Teich gestürzt.
Das hast du schön gemacht. Sehr, sehr schön. Ich muss gestehen, die Etappe konnte ich nicht wirklich sehen. Habe nur so ein bisschen hinterher nachlesen können.
Ja, und gut, es war
so ein bisschen Zusammenfassung gesehen, aber freue mich schon. So mehr darüber
zu schreiben, es war eine relativ, sag ich jetzt mal in Anführungs- und Schlusszeichen, gefährliche Gruppe vorne raus, unter anderem mit Philipp Gilbert und Jan Barke-Lanz. Thomas Vöckler war natürlich auch wieder mit von der Partie und Pierre-Luc Perrichon, der auch immer ganz oft jetzt in Ausreißergruppen die letzten paar Jahre zu vorne zu sehen ist. Und dann, ganz erstaunlich, hat die BMC-Mannschaft das Kommando übernommen und hat diese Gruppe eigentlich nie weiter als 2,5 Minuten weggelassen. Und ja, da kann man sich schon wieder fragen, warum nimmt BMC auf so einer Etappe Sky die Arbeit ab, die doch eigentlich das gelbe Trikot haben? Also da, ja, erleichtert man es da dem Chris Froome sozusagen noch zum Toursieg zu kommen, und der musste seine Mannschaft eigentlich so gut wie gar nicht einspannen auf dieser Etappe.
Haben sie vielleicht, also völlig mutmaßlich, weil, ne, ich habe es ja nicht gesehen, wie soll man sagen?
Ja, aber es war auch vorher.
Wollte man vielleicht das Rennen einfach schwer machen? Also wenn man sich sagt, okay, das ist die deutlich stärkere Mannschaft, wenn wir es, also hinten raus, wenn wir es nicht schaffen, lass uns mal vorne raus versuchen, was zu machen.
Ja, aber wenn ich dann vor der Etappe höre, dass man sich auf Augenhöhe mit Sky irgendwo sieht, da schätzen die dann doch ihre Stärke irgendwo falsch ein. Und also es hat keiner verstanden, was diese Taktik sollte.
Ja.
Weil es ist ja eigentlich egal, ob die Ausreißer dann durchkommen, und vielleicht, wenn dann irgendwie ein Philipp Gilbert mit 7-8 Minuten Vorsprung ankommt, ist das durchaus ein Fahrer, der dann irgendwo gefährlich werden könnte, was dann aber letzten Endes wieder das Problem des Team Skys wäre.
Ja, natürlich. Ohne Not, ne? Ohne Not dann vielleicht. Aber beschreib mal ein bisschen weiter. Also ich höre hier schon, Kwiatkowski hat ein hohes Tempo angeschlagen dann im weiteren Verlauf.
Ja, aber die Sky-Mannschaft hat dann halt, ja gut, das war halt so eine kleine Machtdemonstration. Die hat dann in der Schlusssteigung von der BMC-Mannschaft, sind die einfach vorbeigefahren und haben die so ein bisschen stehen lassen. Und was fand ich schon fast enttäuschend war von der Sky-Mannschaft, da waren dann doch nicht so viele Helfer so lange in der Lage, da alles zusammenzuhalten, weil zum Beispiel ein Mikel Landa oder auch andere Fahrer von Sky, die man da länger vorne erwartet hätte, die waren da nicht so lange in der Lage, das Tempo hochzuhalten. Einzig ein Mikel Nieve und ein Garen Thomas, die waren da noch bei Chris Froome. Ja, und dann so, ich glaube, es war 2,5 Kilometer von dem Ziel. Bis dahin gab es halt ein Ausscheidungsfahren, wie das eigentlich immer so ist, bei der ersten Grand Tour Bergetappe mit dem Team Sky. Und dann ist da aber der Fabio Aru, also wirklich mit einem ganz, ganz beeindruckenden Antritt aus der Gruppe rausgeknallt. Und ich weiß nicht, ob keiner konnte oder wollte. In jedem Fall ist ihm da keiner in dem Moment gefolgt. Und erst dann hat irgendwann Chris Froome selbst das Kommando übernommen, hat das Tempo verschärft, aber nicht wie in den letzten Jahren konnte er da alle abschütteln, sondern da waren dann doch einige dabei, die ihm da auf dem Gepäckträger saßen.
A, weil er vielleicht in der Situation mal war, gezwungen zu agieren, ne, und nicht er war in der Situation, dass er reagieren musste und nicht agieren und deswegen vielleicht auch nicht seine volle Leistungsfähigkeit entfalten konnte, ne? Weil bis jetzt war es ja immer so, dass er, selbst wenn es eine Attacke gab, ist er sein Tempo weitergefahren, ist weitergestiefelt, aber dass er so eine Konterattacke gefahren ist Konterattacke ist nicht so das richtige Wort, aber so reagiert hat, das hat man ja bis jetzt seltener erlebt. Ne? Und vielleicht kann er in so einer Situation dann auch nicht wirklich seine volle Kraft entwickeln oder wie man das auch beschreiben mag.
Man hat gesehen, dass da keiner so richtig, also auch der Froome nicht eindeutig über dem Niveau der anderen Favoriten ist. Also ein Richie Porte, ein Romain Bardet und auch dann Simon Yates, die konnten dann die Attacke mitfahren und waren da auch lange dabei. Einzig Nairo Quintana, Alberto Contador, die sind dann da rausgefallen, auch ein Rafael Majka beispielsweise. Ja, aber selbst dann haben die sich so ein bisschen angeschaut, die anderen vorne, und da ist diese Gruppe mit Contador und Quintana noch wieder aufgefahren und dann gab es halt auch wirklich nur kleine Zeitabstände zwischen diesen Favoriten. Einzig Fabio Aru, der ist vorne verblieben und hat wirklich ganz stark durchgezogen und auch 16 Sekunden Vorsprung am Ende auf den Rest rausgefahren.
Also wie entfesselt. Ich glaube, die Formulierung ist dafür für solche Tage, für solche Fahrer gemacht. Mich selber lobend muss ich erwähnen, dass ich an dem Tag morgens getippt habe auf Fabio Aru. Ich weiß gar nicht warum, aber ich hatte das irgendwie so in dem Gefühl, ich erinnerte mich noch an seinen Auftritt bei den italienischen Meisterschaften, wo er ja, ich sag mal im Kleinen, aber trotzdem einen ähnlichen Stil oder ähnlich ausgerissen und dann, also natürlich viel weiter weg vom Ziel und alles, aber auch sozusagen sein Heil in der Flucht, wie man auch so schön sagt, gesucht hat. Und man war beeindruckt von dem, was er da abgeliefert hat. Gehört er jetzt für dich, wo man jetzt, also wo Valverde raus ist, ich weiß gar nicht mehr, wo ich ihn hingesetzt habe, so auf dem Treppchen, aber gehört er für dich jetzt mit noch mehr zum engeren Favoritenkreis? Siehst du ihn, hat er seit diesem Tag, seit dieser Attacke sich in deinem Endklassement nach oben gespült?
Ja, also ich denke, dass also immer noch Chris Froome der Hauptfavorit ist auf den Gesamtsieg.
Unbestritten.
Weil er die stärkste Mannschaft hat und B, weil ich denke, dass er da jetzt auch ein bisschen mit Kalkül gefahren ist, weil er denkt, na gut, ich kann dem Aru da vielleicht irgendwo 20 Sekunden geben, zum einen habe ich noch dieses Zeitfahren in der Hinterhand und zum anderen gibt es nicht so viele Etappen mit einer reinen Bergankunft, wo es nicht auf die Mannschaftsstärke ankommt. Und ja, Aru jetzt weiter hochzuschieben, das finde ich ja nach der Etappe ein bisschen übertrieben, weil es ist eine spezielle Etappe gewesen. Es war so eigentlich nur ein Berg, also so ein Zeitfahren, wie wir es beim Giro auch zum Beispiel in Europa gesehen haben, wo du halt voll hochknallen musst für irgendwie, ja, 20 Minuten. Und ich würde jetzt mal den Sonntag, wo wirklich für mich eigentlich so die schwierigste Etappe mit dreimal Ork-Kategorie ansteht, mal abwarten, weil das ist dann doch ganz was anderes, weil Fabio Aru ist ein unheimlich explosiver Fahrer, der da einfach, ja, wie kaum ein Zweiter vielleicht noch, wie ein Daniel Martin da rausknallen kann mit so einem Antritt. Und von daher würde ich ihn schon jetzt in Podiumsnähe platzieren. Vielleicht bestätigt er das ja und ist dann tatsächlich stärker als Chris Froome. Aber dann muss man immer noch wieder ein Aber setzen, weil er hat einfach nicht diese Mannschaftsstärke wie ein Team Sky. Also er hat noch einen Jakob Fuglsang mit dabei, wo sich jetzt auch herauskristallisiert hat, ganz klar eigentlich an dem Tag, wer der Kapitän bei Astana ist, wo man vorher auch noch so gedacht hatte, gut, vielleicht Doppelspitze mit Fuglsang und mit Aru, aber man hat gesehen, Fabio Aru eindeutig stärker und ich denke, der Jakob Fuglsang wird sich da jetzt auch in den Dienst stellen, ja. Aber zusätzlich hat man halt einfach, ja, jetzt sage ich mal, in der Breite nicht die Klasse in den Bergen wie in Team Sky.
Nee, absolut nicht. Aber wenn das, weil das war nämlich genau das, das habe ich auch wieder gesagt. Im Prinzip muss Aru sich ja, oder das war meine taktische Vorgabe für ihn für den Tag, ja. Ich habe gesagt, wirklich das Gespräch, ich kriege das Gespräch natürlich nicht mehr eins zu eins, ne? Aber ich habe am Vormittag zu jemandem gesagt, ne, wenn du in einem Radsport Unternehmen sozusagen arbeitest oder einem Handel mit Radsportteilen, unterhält man sich natürlich untereinander viel über den Radsport und auch über die Tour gerade. Ich habe morgens gesagt, wie viele Fahrer werden in den Top 10 von Sky landen? Wir kamen zu dem Ergebnis 3. Und ich habe gesagt, das Einzige, ich glaube, dass Aru gewinnt, das Einzige, was er machen muss, er muss sich unten so lange wie möglich da an die Sky-Fahrer dranhängen. Er muss sie zu seinem Zug machen und muss dann einfach nur im richtigen Moment rausgehen. Und was ich irritierend fand im Nachhinein, er ist an einem relativ flachen Stück, ist er ja losgezogen. Ich hätte eher gedacht, dass das an einem steileren Stück passiert. Aber er hat genau das eigentlich gemacht, ne? Was ich sozusagen vorher gesehen habe im Kaffeesatz. Ne? Er muss den Sky-Zug zu seinem Zug machen, mein Gott. Und das einfach ausnutzen, ne? Genauso wie es ein Sagan gerne mal beim Sprint macht oder ein Cavendish beim Sprint machen muss. Wenn du nicht den eigenen Zug hast, dann nimmst du einen anderen. Und ob das jetzt am Ende beim Sprint ist oder bei einem Bergauffahren, ne? Die Möglichkeit besteht ja immer.
Ja, und ich finde generell, also für der Tag für das Team Sky hätte besser laufen können. Mhm. Weil man hat jetzt, also zumindest ich hatte es eigentlich so erwartet, dass zum Beispiel ein Quintana und vielleicht auch ein Contador an dem Tag mehr Zeit verlieren, weil ein Quintana, der wird sicherlich in der dritten Woche erst seine volle Leistungsfähigkeit, wenn überhaupt, wieder erreichen, aber an so einem Anstieg geht es einfach darum, wie frisch bist du und wie viel Drive hast du drauf und der hat jetzt auch wirklich da nur 14 Sekunden auf den Chris Froome verloren, was jetzt nicht die Welt ist und ja. Das Team Sky hat sich sicher auch vorgestellt, da einige andere dann doch distanzieren zu können. Mhm. Und was vielleicht auch noch ein Vorteil für die anderen ist, dass Chris Froome das gelbe Trikot jetzt immer noch hat, mhm. Weil du bist immer unter Zugzwang, wenn du das Ding verteidigen musst und wenn du jetzt in der Rolle von Fabio Aru, für den ist es jetzt eigentlich optimal, der kann sich jetzt darauf verlassen, dass die Sky-Mannschaft vorne fährt, muss seine Mannschaft nicht einspannen und ist und in der Jägerrolle immer noch.
Ja, und vielleicht, was zumindest im Ansatz eine kleine Rolle spielen kann. Er hat schon mal was geholt, ne? Das muss man auch sehen. Was müsste er sich anhören, wenn er, oder Vinokurov sich vielleicht auch anhören, wenn das Team Astana jetzt bis zum letzten Tag weder eine Etappe noch sonst, es wird ja auch so ein bisschen der Druck vom Team genommen, ne? Wir haben zumindest schon mal einen Tagessieg, ne? Wir haben schon mal unser Bild auf dem Podium. Selbst wenn es jetzt nichts mehr holt, das kann ihn keiner mehr nehmen.
Nee, auf keinen Fall. Und man darf nicht vergessen, der hat schon mal eine Grand Tour gewonnen. Also der hat schon mal die Spanien-Rundfahrt in ganz formidabler Art und Weise auch mannschaftstaktisch gewonnen. Also da den Tom Dumoulin 2 Tage vor Schluss dann doch noch in die Falle gelockt hat. Und da hat die Mannschaft wirklich aus den Fehlern, die sie da 2015 beim Giro gemacht hat, gelernt. Mhm. Bin ich gespannt, wie die das jetzt in diesem Jahr gestalten wollen.
Ja, absolut. Sind wir gespannt. Also war auch so ein Moment, also ich habe jetzt schon irgendwie, das war für mich der dritte Tag, wo irgendwie etwas passiert ist, was so abseits von dem war, was man erwartet hat, was an dem Tag passieren wird. Ne? Und das macht ja die Tour dieses Jahr, finde ich, sehr, sehr unterhaltsam. Im Positiven, wobei man jetzt natürlich, also so ein Sturz von Valverde ist kein unterhaltsames, also es ist nicht unterhaltsam, sondern das macht die Tour zu etwas, womit man sich beschäftigen muss oder möchte oder sollte.
Ja, und wenn man also jetzt mal abrunden will, an dem Tag ein paar Überraschungen noch dabei gewesen, also Daniel Martin, gut, den kann man schon bei so einer Ankunft noch mit vorne erwarten, aber dass er dann doch wirklich da stärker als Richie Porte und Chris Froome war und 4 Sekunden dann noch auf die rausfährt, das war schon, also der kann, denke ich, lange bei dieser Tour vorne mitfahren und die Gretchenfrage ist dann nur, ob er dann im Hochgebirge irgendwo wieder eingeht und zum anderen, für mich ganz große Überraschung, Rigoberto Urán, der von den fast schon Totgesagten irgendwo wieder aufgestanden ist. Ja. Und da wirklich, ja, in der Gruppe mit Contador, Quintana dabei war. Und das macht doch Hoffnung für die Cannondale-Mannschaft, dass sie da auch in diesem Jahr einen in den Top 10 platzieren können.
Ja, im Moment ist er auf Platz, aber es kommen ja noch, seine Zeit kommt ja noch, ne? Da braucht man eigentlich gar nicht nachgucken. Sehr, sehr schön auch, wie gesagt, ne, ich stand in eher dörflichem Charakter am Niederrhein und gegenüber war eine Gruppe von, ich würde sagen, 4, 5 kolumbianischen Fans. Das war wirklich so sehr grotesk. Die kamen jetzt nicht aus Kolumbien, ne, sondern die kamen da offensichtlich aus der Gegend und waren irgendwie so, hatten sich dann da getroffen. Aber da stand auch auf dem großen Bild Colombia for Quintana oder irgendwie sowas. Das würde mir als Fahrer, fände ich das total skurril. Ich stelle mir so vor, ich würde ein Rennen in Südamerika fahren und da steht am Straßenrand stehen fünf Kölner, die auf dem Schild stehen, mitten irgendwo in der Pampa, und drauf steht Kölner für Hoff.
Ja, aber was dabei jetzt vielleicht noch, also was mir jetzt auch gerade erst wieder...
Wenn ich irgendwann mal wieder ein Rennen außerhalb von Köln fahren sollte, ja, so Gott will, außerhalb des Nürburgrings, also das zählt jetzt nicht, dann hätte ich bitte gerne irgendeinen Hörer, der am Straßenrand steht und dann da drauf steht irgendwie so Kölner für Hoff. Das würde mich unfassbar glücklich machen. Ja, er soll mir ruhig vorher Bescheid sagen, wo es ungefähr ist. Ich würde, glaube ich, anhalten und wahrscheinlich nicht, aber das würde mich unfassbar glücklich machen. Entschuldigung.
Ja, aber was mir jetzt ja auch in dem Moment also wieder logisch erscheint, so sehr der Verlust von Alejandro Valverde den Nairo Quintana schmerzen wird, so könnte es doch sein, dass er da in der dritten Woche dann noch einen Helfer hinzugewonnen hat, weil man hat gesehen, zum Beispiel beim letzten Giro, da hat es der Rigoberto Urán ganz offen gesagt, du, ich werde da in der dritten Woche also auf der entscheidenden Etappe für Chaves fahren. Mhm. Und das Gleiche könnte man sich auch wieder vorstellen, dass er das für Quintana tun wird, wenn es dann drauf ankommt.
Mhm. Ja.
Also die Kolumbianer, die haben da untereinander einen unheimlichen Zusammenhalt und das gilt auch teamübergreifend. Also da muss man auch aufpassen, wenn man da Rigoberto Urán vor Nairo Quintana sehen würde.
Ja. Ja, schöne, aber insgesamt muss man sagen, schöne Etappe, also ein schöner Verlauf. Es hat auch Spaß gemacht, wenn man es nur nachgelesen und eine kurze Zusammenfassung hatte. Und macht
was man,
Freude,
muss
auf,
man sagen,
Freude auf mehr Berge.
Es soll ja an dem Tag unheimlich heiß gewesen sein, was denke ich auch noch ein Faktor war, der dieses Ergebnis etwas vielleicht verfälscht, weil viele Fahrer kommen ja mit der Hitze nicht so gut zurecht und andere, wie zum Beispiel Chris Froome, der kommt damit gut zurecht und ja gut, das wird man dann auch sehen, wie sich das dann in den nächsten Tagen gestaltet.
Aber im Juli ist es in Frankreich immer heiß.
Ja gut, also wenn ich jetzt an die Etappe 2014 zum Planche de Belleville denke, da hat es halt geregnet und da war es recht kühl.
Ja, aber überwiegend, sagen wir mal so, also als Fahrer, der die Hitze überhaupt nicht ab kann, hat man ein Problem bei der Tour. In den meisten Jahren.
Ja gut, es gab also auch schon Austragungen, wo das Wetter recht miserabel war.
Weißt du, dass es warm ist, ist jetzt nicht so eine Riesenüberraschung, ne? So meine ich das.
Also, ja, aber es war ja extrem, also soll extrem heiß gewesen sein.
Okay, ja, dann habe ich das nicht so richtig mit. Vielleicht, weil es hier nicht so heiß war. Schade. Heute dann hatte ich wieder das Glück, vor der großen Glotze bei uns zu sitzen. Aber eigentlich gab es an dieser Etappe irgendetwas, was erwähnenswert wäre, was ich nicht mitbekommen habe, außer der Zieleinfahrt. Ich glaube, es war so eine typische Sprint-Langweiler-Etappe, oder? Habe ich irgendwas verpasst und setze mich gerade mächtig in die Nesseln?
Ja gut, also klassische Überführungsetappe zwischen den Gebirgen, wie wir sie morgen auch nochmal eine haben werden. Und wir hatten halt eine Ausreißergruppe von drei Fahrern. Vegard Starkeleng, Perik Kemeneur und Frederik Backert. Aber die Sprinter haben das wieder recht gut getimt, aber also man muss sagen, dass da heute alles gut gegangen ist in diesem Sprint, war schon verwunderlich so ein Stückchen weit, weil das Finale sehr, sehr technisch war und am Ende hat sich wieder Marcel Kittel durchgesetzt, obgleich schon wieder sein Zug da nicht ordentlich funktioniert hat und er sich da ja, mehr oder minder selbst den Weg bahnen musste. Und ich kann mir vorstellen, für einen Arnaud Demar oder auch für einen André Greipel muss es unheimlich frustrierend sein, wenn sie da irgendwie 100 Meter vor dem Zielstrich sind und ja, denken, gut, jetzt geht's um Reifenbreite, wir schaffen das und dann kommt Marcel Kittel vorbeigefahren und gewinnt mit zwei Radlingen.
Vorbeigesaust, möchte ich schon mal sagen. Also man sah, wenn man sich den Sprint angeguckt hat, ne, die fuhren ja, wenn man von vorne drauf geguckt hat, so langsam immer so peu à peu ein bisschen weiter nach links. Und man dachte sich schon, weil Greipel war ja noch bei 150, 100 Metern irgendwie relativ oder 200 Meter, er war relativ weit hinten, ne, schon in der Anfahrt zum Sprint. Und man sah schon, okay, wenn er jetzt noch was reißen will, hat er zumindest das Glück, dass es auf der von vorne rechten Seite alles frei ist. Ne? Also er hatte schon das Glück, dass er freie Bahn hatte, das muss man ja auch sagen. Ne? Aber nichtsdestotrotz, diese Energieleistung von da hinten dann so weit durch noch nach vorne zu kommen, das war schon, also das war eine Demonstration, das kann man nicht anders sagen. Ne? Also eine Demonstration von Kraft, Wille und aber auch so dem richtigen Riecher, dass er im wirklich richtigen Moment losgefahren ist.
Ja, das also im Sprint ist, also spielt ja nicht nur die Kraft eine reine Rolle. Also was würde es dem Marcel Kittel nutzen, wenn er da irgendwo 400 Meter vor dem Ziel an erster Position abgesetzt werden würde, dann würde er auch im Wind verhungern. Also
ja,
das Timing spielt.
Timing, genau.
Das ist fast noch wichtiger als die reine Kraft. Und da muss man auch das richtige Auge haben für sowas. Mhm. Aber, was heute auch wieder auffällig war, gleich 4 Deutsche in den ersten 10 Positionen.
Ja. Rüdiger Selig, Degenkolb, Greipel und Kittel. Also wir sind und bleiben einfach eine Sprinternation.
Ja, das kann man, also ist ja auch irgendwo eine schöne Sache. Ja. Und heute schon dann der zweite deutsche Etappensieg bei dieser Tour. Mal sehen, wie viele noch dazukommen. Und der Kampf ums grüne Trikot, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ist einfach sehr spannend.
Also deine Prognose oder deine Voraussage, da hast du dich auch zugegebenermaßen weit aus dem Fenster gelehnt, mehr deutsche Sieger als jemals zuvor, wird natürlich jetzt durch Toni Martins ersten Flop und der einen Demartappe weniger wahrscheinlich, aber wer weiß, was noch kommt.
Ja, also das würde ich jetzt so noch nicht ausschließen, aber...
Es wird nicht wahrscheinlicher, sagen wir es so.
Morgen ist auch wieder eine Etappe, wo man sagen könnte, gut, da ist jetzt, also wer soll da eigentlich den Marcel Kittel überhaupt schlagen?
Ich mach mal kurz noch, bevor wir zu den, vielleicht sagen wir mal, Montag ist Ruhetag, das wäre dann so traditionell eigentlich unser Tag für eine Aufzeichnung. Bevor wir dann jetzt sozusagen zum Ausblick auf die nächsten Etappen kommen, vielleicht mal ganz kurz einen Überblick, wie sieht es jetzt bei den einzelnen Trikots aus? Gesamtklassement, Chris Froome vor Gerard Thomas, Fabio Aru, Daniel Martin, Richie Porte, alle noch innerhalb von 40 Sekunden. Also da hat sich jetzt noch keiner in irgendeiner Form so komplett exponiert. Da ist Top 5, da ist noch alles drin. Dann Simon Yates, Bardet, Contador, Quintana, Rafael Maika, das sind so die nächsten dann zwischen Platz 5 und 10. Schön, also es ist noch alles offen, kann viel passieren. Da möchte man einfach ne, alles, also wir hoffen, dass alles gut geht, immer alle da bleiben und mal abwarten.
Ja, also von den, nehmen wir jetzt mal Valverde aus, von den Klassements, Fahrern, hat es ja jetzt auch noch keinen so richtig schwer in den Stürzen erwischt. Mhm. Glücklicherweise also auch Chris Froome ist zum Beispiel oder Romain Bardet, die sind ja auch einmal zu Boden gegangen, ja. Aber es war jetzt alles nicht so schwer.
Ja. Das war nichts Schlimmes. Punktetrikot, also das grüne Trikot, im Moment natürlich, was ist natürlich? Demar ein Sprintsieg, Kittel 2 Sprintsiege, dafür Kittel einmal massiv, also keine Punkte geholt sozusagen, weil er ganz hinten gesteckt in den Strecken geblieben war. Demar mit 170 Punkten vor Kittel, 143, 96 Matthews, Greipel und dann Christoph schon mit ein bisschen mehr Abstand. Im Moment immer weit vorne, aber das entwickelt sich auch zu so einer spannenden Geschichte, was ja auch insgesamt für die Zwischensprints schön ist und sehr offen. Und was daran auch schön ist, ich finde, wenn bei dem grünen Trikot alles offen ist, dass auch alle Sprinter einen zusätzlichen Anreiz haben, durchzufahren, als wenn jetzt ein Peter Sagan jetzt schon uneinholbar vorne liegen würde.
Auf jeden Fall, ansonsten bliebe denen ja immer noch so dieser Anführungs- und Schlusszeichen Trostpreis Champs-Élysées, Paris, ja. Aber jetzt geht es ja da wirklich noch um die Wurst im Kampf ums grüne Trikot. Mhm.
Bergtrikot, muss man sagen, kann man, ist jetzt wirklich noch eine sehr, sehr,
ja,
ne, also Nils Pollitt auf Platz 9 zum Beispiel, ne? Also wenn jetzt morgen 8 Leute ausfallen, kann sein, dass er ein Bergtrikot fährt, genauso ja. Wie, also.
Wobei ich das also als Stilliebhaber sehr, sehr schade finde, dass jetzt der Fabio Aru dieses wunderschöne italienische Meistertrikot gegen dieses gepunktete Bergtrikot eintauschen musste,
ja.
Weil also da muss man wirklich mal der Astana-Mannschaft ein Lob ausstellen, dass sie in diesem Jahr ein solch farbenreiches Meistertrikot zur Verfügung gestellt haben, im Gegensatz zu den Jahren, als es Nibali hatte, der da einfach nur so einen schmucklosen Brustring bekommen hat.
Aber ist das, entscheidet das Team Astana das oder entscheidet das italienische, also wer entscheidet, wie das Meistertrikot aussieht, frage ich mich gerade.
Ja, das hat die Mannschaft zu entscheiden.
Ja? Also weiß ich nicht. Also
ich kann mich an eine Aussage von Unzur erinnern, dem Teamchef von Movistar, der gesagt hat, also das kommt mir nicht in die Tüte, dass da irgendwie das ganze Trikot umgestaltet wird, weil ansonsten gehen ja meine Werbeflächen für die Sponsoren da irgendwo verloren. Ah, okay. Und es ist kein Wiedererkennungswert mehr mit den Sponsoren da.
Das wusste ich ehrlich gesagt nicht. Also das komplette Lücke bei mir. Ich dachte, also jetzt, wo man näher drüber nachdenkt, ist es natürlich logisch und nachvollziehbar, aber mir war das nicht so präsent, wer das da sozusagen zu verantworten hat, wie das Trikot aussieht. Und ja, ich fand das auch schon, also ich finde das, Das italienische Trikot hat natürlich auch was, ne? Genauso wie das französische. Ich finde das deutsche einfach durch dieses, ich weiß jetzt im Moment gar nicht, durch das dieses Jahr ist komplett weiß eigentlich fast, ne? Also.
Ja, aber wo wir schon bei den Meistern sind, also Fun Fact, ich habe, glaube ich, gestern irgendwo gelesen, ist das erste Mal, glaube ich, seit den 60er Jahren auf jeden Fall, dass sowohl der französische als auch der italienische Meister bei der Tour eine Etappe gewonnen haben.
Mhm. Dann hoffen wir mal, dass der deutsche Meister auch noch dazu kommt, oder?
Der Markus Burkhardt, ja, ja, also warum nicht? Vielleicht steckt er mal vorne in der richtigen Gruppe mit drin und dann hat er auf jeden Fall das Zeug dafür, so ein Ding auch abzuschließen. Hat ja, glaube ich, schon eine Tour-Etappe gewonnen.
Ist das so?
Ja, ich meine schon.
Da müsste ich jetzt, da würde ich jetzt massiv lügen, wenn ich sage, das wüsste ich. Also da müsste.
Ich glaube, 2008 oder 2009 war das, als der Bogi da eine Tour-Etappe gewonnen hat.
Markus. Naja, das kann man nicht machen. Top-Resultate Stage Tour de France 2008. Mein Gott, ey.
Ja, lange ist es her, aber so.
Nee, aber dass du das weißt noch, das ist.
Ich glaube, das war auch das gleiche Jahr, in dem diese Geschichte hängen geblieben ist, als er sich da in der Hundehütte verstecken musste.
Was?
Ja, also da gab es ja diese Geschichte, also bei der Tour de Suisse, da gab es einmal so einen ganz, ganz fürchterlichen Hagelschauer und da musste das ganze Feld anhalten und ich glaube, der Fröhlinger war das erzählt, dass sich der Markus Burkhardt da in einer Hundehütte versteckt hat.
Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, ich hatte jetzt eher so in Erinnerung irgendwie so ein Bushäuschen oder so, aber wahrscheinlich, Parker Fröhlich war ja auch immer für fröhliche Geschichten bekannt. Vielleicht hat er auch aus einer Mücke einen Elefanten und aus einem Wartehäuschen eine Hundehütte gemacht.
Ja, aber in der Situation nimmst du ja alles an, was du als Unterschlupf nutzen kannst.
Ja, ja, klar. Wenn es nötig ist, ja. Wo waren wir jetzt? Wir waren jetzt beim gepunkteten Trikot, was jetzt noch nicht so, ne? Jungprofi Simon Yates wäre jetzt auch einer gewesen, von dem man es durchaus erwartet. Pierre Latour und Louis, wie spricht man das aus?
Meintjes.
Und Emanuel Buchmann erfreulicherweise auf Platz 4 mittlerweile hochgerutscht. Muss man mal abwarten, ne? Werden wir noch mal
ja, sehen. Aber da muss man jetzt auch mal sehen, wie sich das jetzt in der Bora-Mannschaft weiterentwickelt, weil nicht nur der Ausschluss von Peter Sagan hat die Mannschaft so ein bisschen, sage ich mal, im Mark getroffen, sondern auch, fand ich jetzt schon, ein recht schwaches Abschneiden von Rafael Majka bei der ersten Bergankunft. Und auch Emanuel Buchmann konnte da nicht das bestätigen, was er bei der Dauphiné gezeigt hat, obgleich er gesagt hat, er hatte da einen schwachen Tag, aber auch gesagt hat, er will nicht aufs Klassement fahren. Mhm. Und da bin ich jetzt gespannt, wie die Mannschaft sich jetzt taktisch weiter im kommenden Verlauf der Tour verhält.
Ob sie sozusagen, wie wir es ja schon mal angekündigt haben, ne? Also wir hatten ja hier schon spekuliert, wird man Emanuel Buchmann, wenn er weiter im weißen Trikot vorne liegen sollte, wird man auf dieses Trikot gehen.
Also ja gut, es ist jetzt noch nicht außerhalb jeglicher Träume, also 46 Sekunden Rückstand auf Simon Yates, ist er immer noch durchaus in Starkdistanz und die Etappen, die ihm eigentlich theoretisch liegen sollten mit ein Stück, die kommen ja jetzt erst.
Ja, und man hat ja bis jetzt schon gesehen, im Prinzip mindestens zwei Top-10-Fahrer sind schon raus und Peter Sagan, einer, also es kann halt viel passieren, ne? Da müssen jetzt nur zwei Leute vor ihm irgendwie blöd in den Sturz verwickelt sein und dann ist er schon zwei und ist nur 5 Sekunden hinter weißem Trikot. Also alles möglich, ne? Schauen wir vielleicht mal auf die Etappen, die jetzt kommen noch. Also wir haben, heute ist Tag der Aufzeichnung Donnerstag, das heißt, ich würde sagen, wir machen mal kurz so einen Überblick über Freitag, Samstag, Sonntag, weil Montag, Ruhetag, der wird sich ja dann wieder anbieten, wenn wir es zeitlich einrichten können von unseren Jobs her. Morgen ist die 7. Etappe. Wir sind dann schon bei der 7. Etappe von nach, Namen, die ich nicht aussprechen kann. Im Prinzip wird es
Nuits-Saint-Georges.
Alles andere als jetzt eine Sprintankunft würde uns, glaube ich, wundern.
Ja, zumal jetzt auch noch in dem Stadion des Rennens die Sprintermannschaften dann doch noch genügend frische Kräfte dabei haben, als dass da irgendwo eine Ausreißergruppe dann durchkommen könnte, denke ich.
Ja, also gehen wir mal vom Sprint aus und man muss einfach sagen, nach der Performance von heute, nach der Performance von Platz, von Etappe Nummer 2, wird es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit irgendwas mit Kittel passieren. Bardet, Greipel, also die üblichen Verdächtigen, die auch im Moment in der Sprinterwertung vorne liegen.
Demar meinst du?
Meint ja. Was habe ich gesagt? Bardet. Nee, Demar. Ja. Was eigentlich mit Bardet, den du so hier dein Geheimtipp?
Ja, gut.
Der hält sich also auch ganz geheim zurück bisher. So. Also nicht im schlechten Sinne, aber unauffällig.
Ist jetzt nur einmal dadurch aufgefallen, dass er irgendwie gestürzt ist und bei dieser Bergankunft an Planche de Belfier hat er sich recht schadlos gehalten. Also hat er zwar ein paar Sekunden auf Chris Froome kassiert, aber ansonsten ist er auch noch voll im Rennen ums Podium.
Mhm. Also im Moment auf Platz 7, hat mir eben gesagt. Ne? Immerhin noch vor Contador und Quintana. Also Sprintankunft auf Platz 7 an Tag Nummer 7. Und dann kommen mit Samstag, Sonntag dann schon wieder, ich will nicht sagen zwei Kracher, aber schon zwei Etappen, die sehr, sehr in sich haben. Also ich habe Samstagabend wahrscheinlich nichts zu tun und kann mir die Aufzeichnungen von der 8. Etappe angucken. Und das war die Etappe, wo wir schon drüber gesprochen haben, mit diesem sehr komischen, plateauähnlichen Ende.
Wobei ich glaube, am Samstag wird sich dann nicht so viel tun, weil dann doch
Ausreißer hat mir prognostiziert.
Genau, wobei da alle wahrscheinlich dann ihre Energien auf Sonntag konzentrieren werden.
Also Samstag wird es ruhig und Sonntag kann man dann das Kind mal rausschicken auf den Spielplatz und 6 Stunden später wieder reinholen, weil Papa muss Tour gucken. Wir können nochmal zurückhören, aber es wird einfach ein Hammertag. Keine Bergankunft, muss man auch sagen, aber 3 Anstiege der Ost-Kategorie und bewusst
natürlich. Ja, und auch nur 181,5 Kilometer, wie gesagt, recht kurz. Sind jetzt nicht die höchsten Berge mit, glaube ich, dem höchsten Punkt auf 1504 Metern, aber zum Beispiel dieser letzte Berg, der Mont du Chat, mit 8,7 Kilometern und einer Durchschnittssteigung von 10,3%, natürlich unheimlich schwer und allein durch seinen Schwierigkeitsgrad wird er von selbst schon eine Selektion herbeigeführt. Mhm. Also alles andere als eine Gruppe von, sag ich jetzt mal, 6, 7 Fahrern, die zusammen im Ziel ankommt, alles darüber hinaus würde mich sehr überraschen.
Es besteht natürlich die Möglichkeit, also ich würde es so sehen wie du, alles andere als eine Gruppe. Ich formuliere so, alles andere als eine Gruppe von 6, 7 Fahrern, die gemeinsam über den letzten Hügel drüber fährt, würde mich überraschen. Aber was danach passiert, da bin ich, da habe ich sowohl ein bisschen Angst, als auch, das ist so wie ein Verkehrsunfall, weißt du, wo man eigentlich nicht hingucken will. Ich habe ein bisschen Angst vor dieser Abfahrt, kenne die überhaupt nicht, weiß nicht, ob die technisch ist oder ob die ganz easy ist.
Ja, das ist die gleiche Abfahrt, wie sie es bei der Dauphiné gab.
Okay, dann mache ich mir da ein bisschen Sorge. Ich hoffe nicht, dass, also da wird ja dann noch mehr die Messer zwischen die Zähne und runter geht's. Deswegen mache ich mir ein bisschen Sorge und andererseits ist das natürlich auch die, ich will nicht sagen die perfekte Gelegenheit, aber eine gute Möglichkeit für die Fahrer von hinten wieder anzuschließen und sozusagen wieder ranzukommen. Ne? Und da muss man dann sehen, wie wird das ausgehen und ich sage 5, 6 Fahrer oder sagen wir mal zwischen 5 und 8 Fahrern in einer Gruppe über den Hügel rüber, was von da bis ins Ziel passiert, da möchte ich mich gar nicht, da will ich nicht drauf wetten.
Also ich hoffe sehr darauf, dass eine Mannschaft den Mut hat und dort die Initiative zu ergreifen, also nicht unbedingt mit dem Kapitän schon an dem ersten Ort-Kategorieberg vielleicht anzugreifen, aber zumindest mal da so ein hohes Tempo zu fahren, dass dann ein Stück weit vielleicht die Sky-Mannschaft schon 2, 3 Leute verliert, dass man dann an diesem Mont du Chat wirklich Mann gegen Mann gegen zum Beispiel einen Chris Froome fahren kann, um dann auch wirklich Zeit gut zu machen, weil Fahrer wie Nairo Quintana zum Beispiel, na gut, der muss sich überlegen, wo fährt er die Zeit wieder gut, weil allzu viele Bergetappen gibt es ja in diesem Jahr nicht bei der Tour de France.
Wäre auch so eine Etappe, wo man sagen könnte, von Seiten Astanas, okay, am ersten Ostkategorieberg schicken wir Vogelsang mit einer Gruppe weg.
Zum Beispiel, ja, und ich glaube auch, wer sich dort vor dem Start nicht auf den Rollentrainer setzt und nicht warm fährt, der hat ganz, ganz schlechte Karten.
Ja, obwohl ich das immer noch abartig finde, oder? Ich mache das aber nächstes Jahr rund um Köln, da bringe ich mir einen Rollentrainer mit und fahre mich da vorher am Straßenrand warm. Dann sage ich, ey, letztes Jahr hat mich der Besenwagen rausgezogen, das soll mir dieses Jahr nicht mehr passieren. Ich glaube, da komme ich in die Zeitung. Dann lasse ich es lieber. Also wir freuen uns sehr auf diese 3 Etappen. Tipp morgen?
Für den Etappensieg oder fürs gelbe Trikot?
Aber für den Etappensieg gibt es... Also gibt es da eine Chance, also wieso soll das gelbe Trikot, also glaubst du ernsthaft, dass irgendjemand ihm jetzt morgen abnehmen wird?
Nein, aber es kann ja immer irgendwas passieren. Also ja,
klar.
Ist man nie gefeit, also du weißt ja, Tom Dumoulin musste beim Giro auch einmal rechts anhalten und alle waren weg.
Ja, aber das passiert dem Froome nicht. Da bin ich relativ überzeugt von. Also morgen Kittel, also ich lehne mich aus dem Fenster, morgen Kittel. Ich sag mal was ganz Verrücktes. Morgen Kittel, Samstag Degenkolb.
Damit ach, Samstag.
Ja, der geht in also, der Ausreißergruppe mit. Warum nicht? Warum soll er nicht mehr was wagen?
Oder ja, aber selbst wenn John Degenkolb auf der Etappe in der Ausreißergruppe mitgeht, dann muss er schon in einer Ausreißergruppe mit Arnaud Demar, Nasser Bouhanni und Marcel Kittel sein, damit er die Etappe gewinnt.
Ja, ist er vielleicht. Lass mich doch mal hier ein bisschen einen raushauen. Und am Sonntag natürlich, wie soll man es anders erwarten, Chris Froome. Das sind so meine Prognosen für diese drei Tage.
Ja gut, also ich sage mal, also bin mal mutig und sage, morgen gewinnt André Greipel, weil er schon oft jetzt nah dran war und vielleicht Kittel auch mal irgendwo einen Platten hat oder eingebaut wird oder irgendwas anderes passiert. Ja, und am Sonnabend ist eigentlich ganz eindeutig der Fall für mich, für eine Gruppe. Und da sage ich jetzt mal, gewinnt Thomas Vöckler vielleicht. Und am Sonntag, ja gut, es ist da wird am Ende der gewinnen, der auch die Tour gewinnt.
Oh. Da sind wir gespannt. Das ist ein schönes Schlusswort. Am Sonntag gewinnt der, der die Tour gewinnt. Das lassen wir so stehen. Ich möchte mich bedanken bei allen, die zugehört haben heute im Stream. Also es scheint gut zu funktionieren und das freut mich sehr, dass das jetzt stabil ist. Ich bedanke mich bei dir, Thomas, für dein Fachwissen und dass du mich ab und zu mal in die Schranken weist, sozusagen, mit meiner Unwissenheit und mich updatest. Möchte mich nochmal hier an dieser Stelle ganz besonders bedanken, immer wieder für die Leute, die bei uns Amazon-Link bestellen. Das, wie gesagt, hilft uns immer. Ne? Da kann man mal hier ein Mikro und da mal wieder ein paar Stunden an Auphonic-Geld investieren und so weiter und so fort. Vielen, vielen, vielen Dank dafür und auch die stellenden Spender via Patreon. Und die ungenannten Spender, die ab und zu mal was überweisen. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für unsere konsequente und konstante Unterstützung. Jeder Euro hilft uns hier bei dem Spaß und das zu rechtfertigen. Und ja, wir gucken jetzt, wann wir den nächsten Termin machen. Vielleicht kriegen wir die Tradition aufrechterhalten, am Ruhetag etwas zu machen. Und ich wünsche dir, Thomas, insbesondere und allen anderen Hörern einfach ein tolles Tourwochenende.
Genau. Dem kann ich mich nur anschließen.
Ich glaube, das wäre eine schöne Sache, wenn es das gäbe. Und auf bald. Bis die Tage. Tschüss.
Tschüss.